So, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Heute geht es bei uns um den 22. Chaos Communication Congress. Hier im Studio sind ich, Alex, also und Gieselbert. Und jetzt muss ich mal hier vom Dingens hier, vom Mirx.
Mirx, sag mal was. Hallo?
Ja, hallo, Mirx ist auch hier.
Ja, hallo, ich bin Mirx.
Ja, du bist ein bisschen zu laut, aber Details.
Ja, okay, jetzt haben wir mal Mucki rein. Bist du soweit? Ja. Wir sind mal wieder völlig durchgeplant und so, kommen alle gerade vom Urlaub zurück und so weiter, von Familien, vom Skifahren oder was der Geier. Und lassen heute eine Sendung vom Stapel über unsere Erlebnisse beim Chaos Communication Congress. Bis gleich.
We'll be right back.
So, herzlich willkommen hier zurück bei Def Radio, bei Radio Free FM hier auf der 102,6 hier in Ulm. Ansonsten könnt ihr uns im Stream erreichen. Unsere Homepage ist ulm.ccc.de/def/radio.
Oder kürzer einfach defradio.de.
Okay, du warst zu laut, aber ja, defradio.de, genau, haben wir jetzt uns hier gesichert. Was soll ich noch sagen? Genau, ihr könnt uns auch im IRC finden, bei irc.bn-ulm.de, also beim Bürgernetz hier in Ulm. Und Neu-Ulm, Channel ist Raute Def Radio. Könnt ihr hier mit uns reden und mit den anderen und was weiß ich und Kommentare ablassen und so weiter. Ihr könnt auch hier anrufen im Studio 0731 938 6299 und uns hier in Panik bringen, weil wir das Telefon immer nicht bedienen können. So, erstmal was sagt zur letzten Sendung, also Giselbert hier, erzähl vielleicht du mal, was da so passiert ist.
Naja, ich war dann halt hier und die Tür war nicht offen. Also nicht, sie war da abgesperrt. Und ich hatte keinen Schlüssel dabei, weil man braucht ja nie einen Schlüssel, weil es ist ja immer irgendjemand da.
Außer an Weihnachten.
Ich hatte den Schlüssel.
Es war ja nicht mal Weihnachten, es war ja, obwohl, doch, stimmt, es war ja 25.
Also wir wollten tatsächlich eine Weihnachtssendung machen. Und dann hast du auch dein Pixel nicht dabei gehabt, oder?
Ja. Ja, außerdem gehört das Schloss mir ja gar nicht. Das geht ja gar nicht.
Ach so. Ja. Ich vergaß. Okay, gut, dann heute geht es, als wie gesagt, um den 22C3. Wir wollen so ein bisschen berichten, was wir da so erlebt haben, was es so gab und was es da so ging, ein bisschen Hintergrundinformationen. Wir haben vor, nachher ein Interview mit FH zu führen. Er war verantwortlich für die Einteilung des Hacksenders und ein bisschen in der Olga beteiligt. Keine Ahnung, was der dazu noch zum Sagen hat. Wollen wir sehen. Ansonsten wollen wir so ein bisschen durch die Themen durchgehen, die so auf dem Kongress so angesprochen wurden, was da so wichtig war und so weiter. Es war viel zu viel natürlich, wir können hier gar nicht alles rüberbringen. Man hat nicht mal dort geschafft, irgendwie alles mitzubekommen. Ich habe so listenweise immer Notizen, was ich mir alles noch angucken will. Und dann kommt man heim, scheiße, Blatt weg und ab in den Mülleimer. Man hat keine Zeit. Ja, vielleicht einen kurzen Überblick könnt ihr schon gewinnen, wenn ihr auf unsere Homepage geht, umcd.dev/radio. Bei Sendeplan haben wir schon lustig ein paar Links zusammengetragen. Das ist so grob das, was wir hier durchgehen wollen. Dort findet ihr auch ganz unten dann unter Allgemeines einen Link zu anderen Pressestimmen zum 20C3. Heise zum Beispiel ist fast explodiert vor lauter Meldungen und auch andere Online-News und so weiter. Gibt es einiges dazu. Dann die Liste der Vorträge, die es so gab. Viele Vorträge haben irgendwie, oder manche Vorträge haben irgendwie so Papers und weitere Links und so weiter. Sehr interessant. Dann gibt es zu vielen Vorträgen mittlerweile Aufzeichnungen, noch nicht zu allen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie offiziell dieses Archiv ist. Das ist von der TU Ilmenau, wenn ich mich richtig erinnere. Leider Windows Meta.
Media.
Media, genau.
Ja.
Binance, also WMV. Ich weiß nicht genau warum, aber ist halt so gerade.
Ja, das Traurige war, dass es die ganzen Aufzeichnungen entweder. Die Aufzeichnung gab es nur im WMV oder bis jetzt gibt es die nur im WMV, aber auch das Streaming funktionierte irgendwie nur im WMV beim Kongress. Ja. Das ist so ein proprietäres Microsoft-Format, das war ein bisschen seltsam.
Also viele konnten das gar nicht abspielen?
Ja, fast, ja, doch, viele.
Ja, man kriegt es schon hin, aber als GNU-Hardliner geht es natürlich nicht.
Es funktionierte nicht. Manchmal mit Ton nicht, mit den gängigen Linux-Playern und manchmal mit dem Bild nicht richtig. Und dann lief es nicht wirklich stabil. Also wirklich stabil lief es wohl nur mit dem Windows Media Player.
Schade. Aber der Audio-Stream soll ganz gut gewesen sein.
Das war gut. Also ich bin ja die ganze Zeit im Hexen gehockt und habe an den Vorträgen eigentlich nur über Audio teilgenommen.
Und? Reicht das so? Was meinst du?
Fehlt da was? Also für viele Vorträge hat es wirklich gereicht, also bei manchen haben halt die Slides gefehlt, gerade so Fnord-Jahresrückblick oder so, das sind halt die Bilder der Gag und da braucht man eigentlich gar nicht mitmachen.
Du meinst Audio, dann so Klick und dann Brüll und du ja, so genau. Verdammt, was erleben die hier, was ich nicht erlebe.
Aber wenn man sich's anhört, ist es eigentlich ganz spaßig, wenn man sich so den Zeitversatz anhört. Der Stream, also es gab ja auch noch Bildschirme im Hacksender, wo das Ganze so über ganz altmodische Kabel gestreamt wurde, so
Fernsehtechnik und Flimmer und alles.
Und der Zeitversatz war dann ganz spaßig, wenn man sich im Stream gebrüllen gehört hat und so ein paar Sekunden später kam es dann aus dem Fernseher raus.
Das heißt, so ein Blick rüber, dann hast du die Folien gesehen. Aber die Folien gab es doch auch oft online, oder?
Ja, also wenn denn die Folien online waren und die auch vom Vortrag verlinkt waren und so, aber ja.
Ich bekomme gerade Informationen aus dem Chat von FH, dass dieses Videoarchiv tatsächlich das offizielle ist und es wird auch andere Formate als WMV geben. Das ist natürlich sehr gut.
Ja, wie letztes Jahr, denke ich.
Schauen wir mal, wie lange es dauert. Letztes Jahr gab es irgendwie Probleme. Dieses Jahr, schauen wir mal. Also dieses Jahr muss man
sagen... Letztes Jahr gab es erst irgendwie vernünftige Aufzeichnungen, als Michael das mal irgendwie in die Hand genommen hat. Also Fefe hat da irgendwie dann, irgendwie dem wurde es mal irgendwie zu bunt. Der hat dann irgendwie ziemlich viel gemacht. Und dann irgendwie haben noch ein paar Leute zusammengearbeitet, Michael hat da auch mitgemacht und dann gab es auch mal irgendwas im Netz, aber das ging, das erste halbe Jahr gab es irgendwie gar nichts.
Mittlerweile gibt es, glaube ich, eine DVD vom letzten Kongress mit allen Vorträgen.
Das ist super.
Ja, also wenn ihr
eine... Wirklich mit allen Vorträgen, weil ich habe gehört, dass Videomaterial beim Rumkodieren kaputt gegangen sein soll, dann mit Audiospur synchronisieren und
okay, so. Okay, das weiß ich nicht so hundertprozentig, ob es wirklich alle sind, aber viele, also ich lade mir die gerade runter, sind glaube ich 4 Gig oder noch mehr oder was weiß ich. Wenn ihr irgendwie... jemand haben will, ihr könnt uns mailen, vielleicht können wir so ein paar DVDs verschicken oder so, zum Selbstkostenpreis oder so Geschichten. Oder sollen wir den
Link... Ist das noch gehostet irgendwo, sonst hosten wir das einfach.
Ja, es ist gehostet auf dem Dingens da, auf eurem neuen Bummens, auf Archiv, OMCCD, ist das offiziell, ich weiß es nicht.
Ist es da drauf?
Ja,
weil das ist es gerade. Ich wollte gerade vorschlagen, es da drauf zu hauen, aber dann hat Michael das wohl schon gemacht. Ja, da haben wir genug Bandbreite für alle.
Ja, dann können wir den Link veröffentlichen, ich haus nachher auf die Seite.
Wir haben nämlich jetzt kein Bandbreiten und kein Traffic-Problem mehr. Wir haben da so eine 100-Megabit-Leitung, die wir auch dicht machen können, auch den ganzen Monat lang, wenn es sein muss.
Ja, das war ja auch eigentlich das inoffizielle Motto des Kongresses, use more bandwidth.
Ja, das stimmt.
Ja, wie war das mit Afrika und so?
Ja, also bei der NAC-Review wurde dann auch gesagt, ja, eigentlich ist es eigentlich traurig und witzig zugleich. Also wir hatten offiziell mehr Anbindung als Afrika.
Ja, also wir hatten...
Das gesamte Kongress mit Kontinent mit
10... Wir hatten mindestens eine 10-Gigabit-Leitung und dann hieß es noch plus 1 Gigabit, aus dem wurde dann bis zum Ende des Kongresses, kommt drauf an, welche Quelle man geguckt hat, bis plus 5 Gigabit. Ja. Und gesagt wurde dann immer, gesagt wurde dann immer größer 10 so.
Ja.
Aber das ist eine Menge, wir haben irgendwie so 1 Gigabit
jetzt
gebraucht.
Telefon klingelt. Wie geht es jetzt? Hier muss ich mal rangehen,
oder? Am besten ziehst du es zuerst hoch und.
Hoch, Telefon 1,
hochziehen. Ja, und dann gehst du einfach ran.
Draufdrücken. Ja, hallo?
Hi, FH hier. Mir ist es gerade so stressig mit im Irk die ganzen Kommentare zum Video machen, weil ich hier unglaublich Latenz habe. Deswegen auf dem Weg, dieser Video-Stream, das ist dieses Mal ein richtig oft richtig professionelles Team, das sich um die Videos gekümmert hat, von der TU Ilmenau. Und die bieten dann also nach in allen möglichen Formaten an und es sind auch alle Videos da. Also selbst die, die jetzt noch nicht online sind, werden noch online kommen und dann auch in wunderschönen Open-Source-Tralala-Formaten.
Cool.
Ist das insofern. Und ihr habt vergessen, den Tagungsband zu erwähnen, mit den ganzen Papers zu den Vorträgen. Der ist nämlich ebenfalls online als PDF downloadbar.
Wir sind ja noch gar nicht fertig hier. Wir haben erst angefangen.
Ich glaube, der hat sogar aus Tradition eine ISBN-Nummer. Das heißt, den kann man auch referenzieren in seiner Arbeit dann irgendwie. Wenn man mal eine Diplomarbeit macht und irgendwas auf den Kongress referenziert, kann man auf den Tagungsband mit dieser ISBN-Nummer referenzieren und nachbestellen und ausleihen und so weiter.
Genau, das ging dann über den Föbut. Die haben das koordiniert, deswegen ist es also richtig ganz, man wird eben seriös.
Ja, super, super. Kommen wir ja gleich zu einem ganz wichtigen Punkt, Kongress, wohin er sich entwickelt, das wollen wir nachher ein bisschen ansprechen. Wenn wir dich jetzt eh schon an der Strippe haben, du warst ein bisschen bei der Olga dabei?
Ja, schon ein bisschen.
Ja, was ist so die allgemeine... Gieselwert stürzt hier ab. Was ist also die allgemeine Meinung und Stimmung zum Kongress? Ist man zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Also es war, ich sag mal, schon langweilig fast. Es ist eigentlich überhaupt nichts Furchtbares passiert. So die üblichen GAUs, die es die letzten Jahre ja durchaus gab, so was weiß ich, letztes Jahr 18.000 defaced Domains und so Kram. Es war einfach nichts. Also es war absolut entspannt. Es war wirklich toll. Das Team hat ganz gut miteinander gearbeitet. Also wir haben im NOC dann irgendwann gewitzelt, dass jetzt ja, es muss ja noch irgendwas passieren. Das kann ja nicht schon alles gewesen sein, aber also es gab einfach keine negativen Sachen. Es war wirklich toll. Also jedes Jahr so ein Kongress, dann wird einiges entspannter.
Also mir persönlich hat er eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Ich war
und sowas von Ulmen, ho.
Bitte was?
Und sowas aus dem Mund eines Ulmers über den Kongress, das ist ja ein großes Kompliment.
Warum nicht? Also ich wollte das Fass jetzt nicht aufmachen, aber jetzt diskutieren wir es aus.
Aber eigentlich gilt ja, it geschimpft, ich glaubt nur.
Eben, genau. Ich meine, kennt man ja.
Warum? Was hat das jetzt mit Ulmern zu tun?
Och, das ist nix. Das Fass, das muss man ja nicht allzu weit aufmachen. Das kennt man von den einschlägigen Mailinglisten, aber das ist halt so.
Naja, man darf sich ja schon ein bisschen beschweren, wenn man keine Vorträge bekommt und so, oder?
Ja. Ihr seid, Vorträge. Da gab es ja auch in verschiedensten Gruppen ein bisschen böses Blut, von wegen, dass da wegen irgendwelchen menschlichen Tralala Vorträge nicht angenommen werden. Da war dieses Jahr, waren es ungefähr 30 Leute, die darüber entschieden haben, welche Vorträge angenommen wurden und welche nicht. Das ist ein absolut öffentliches Gremium. Das waren also, ich glaube, 3 oder 4 Meetings, diese Konferenzplanung sozusagen, wo man sich als MCCC Berlin getroffen hat und dann in diese schicken neuen Planungssoftware Pentabuff munter geklickt hat, abgestimmt hat, was will man haben, was will man nicht haben. Ziemlich viel diskutiert. Ich glaube, das eine Meeting ging sogar 2 Tage dann. Und diese Dinge sind öffentlich. Also wenn irgendjemand der Meinung ist, da ist irgendwas ganz Wichtiges unter den Tisch gefallen, kann er selbstverständlich beim nächsten Kongress da einfach mitdiskutieren. Das ist also nicht so, dass da irgendwie 3 alte Herren mit grauen Haaren, die ganz viel, ganz, ganz wichtig sind, das entscheiden. Sonst ist absolut, ja, ich sage, basisdemokratisch.
Unglaublich. Ja, interessante Information. Ja. Ja gut, ich denke mal, da kann man immer im Nachhinein rumkritisieren an so einem...
Auch Kritik finde ich. Ich meine, bei einer Veranstaltung mit 3000 Leuten, ja, vielleicht so ungefähr 3-5 insgesamt, wenn man die ganzen Journalisten und Referenten und weiß der Teufel was noch alles dazu rechnet, Kritik findet sich da immer. Ich meine, es gibt genug Sachen, die besser werden sollen, die besser werden dürfen, aber im Großen und Ganzen, ich bin auf jeden Fall zufrieden.
Ja. Mirk, was meinst du so?
Ja.
Allgemeine Stimmungslage?
Ach ja, passt schon. Die Vorträge haben mir gefallen. Ich habe sie auch schon mal in eine von den einschlägigen Mailinglisten geschrieben. Ich fand es dieses Jahr ein bisschen schade, dass es im Hackcenter wenig freakige Projekte gab. Ein bisschen wenig Hardware-Bastelei, wobei es gab da was ziemlich Cooles von Hunds aus Regensburg. Aber es hat so ein bisschen gefehlt. Ja. Aber sonst war es eigentlich ganz super. Die Vorträge waren toll. Ein bisschen schade fand ich, dass die Vorträge ich weiß nicht, mussten die in Englisch gehalten werden?
Nein, da ist ein bisschen was in die Hose gegangen. Das war ziemlich witzig, kam jetzt auch erst in der Nachbereitung aus. Das Problem mit dem Englisch ist ziemlich vielen Leuten aufgefallen. Da werden wir auch auf jeden Fall noch was dran tun müssen.
Vielleicht, wenn ich dich kurz unterbreche, den Leuten erklären, um was es eigentlich geht. Ja. Also man will international sein, man hat ja auch viele internationale Gäste auf dem Kongress tatsächlich da und deswegen wollte man auch, dass die andere Vorträge besuchen können und dass sie dann nicht auf Deutsch sind, sondern möglichst viele Vorträge auf Englisch. Das Problem, die Referenten sahen sich dann in der Pflicht, ihre Vorträge auf Englisch zu halten. Und dann gab es durchaus welche, die des Englischen nicht so mächtig waren, um einen freien Vortrag halten zu können. Und dadurch hat die Qualität vom Vortrag halt gelitten, weil sie mehr damit beschäftigt waren, irgendwie ihr Vokabular zusammenzukratzen und es irgendwie auf die Reihe zu kriegen, als tatsächlich die Inhalte zu präsentieren. Und das ist eigentlich so das, um was es hier geht.
Ja, genau. Das ist einfach, also gewünscht ist fast schon zu viel gesagt. Es war durchaus besser, die Sachen in Englisch zu machen, wenn man es kann, aber es stand auch im Call for Papers schon klar drin. Wer möchte, kann auch klar Deutsch und es ist absolut nicht so, dass irgendwie deutsche Vorträge pauschal abgelehnt werden und so. Und es waren einige dabei, denen Deutsch wesentlich besser getan hätte, wo man einfach das Gefühl hatte, der hat mehr Probleme im Vokabular wie mit dem Vortrag. Genau. Und da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Und wenn da jemand eine total gute Idee hat, dann nur her damit.
Also meiner Meinung nach das Einzige, was hilft, ist eben Englisch lernen, weil ich finde den Weg irgendwie schon richtig, dass man international irgendwie wird, weil es waren jetzt auch ein paar gute Vorträge von, weiß nicht, Spanien einer, dieser Syscall-Proxying war ziemlich cool, dann der Typ aus Seattle, da mit seinem TCP Black Ops und was weiß ich, und wenn die alle fehlen, dann fehlt schon ein bisschen was, oder?
Nein, die fehlen ja, die sollen ja nicht fehlen. Ich fände nur, dass man... Ja, dass die Leute, die es war ja jetzt auch schon so, aber ich glaube, das wurde ein bisschen missverstanden, dass die Leute, die es einfach nicht in Englisch halten wollen oder können, einfach auch in Deutsch halten sollen. Genau. Also englische Vorträge, klar, wünscht man sich. Mit dem Verstehen ist auch weniger das Problem als mit dem, ja, eben mit dem Vokabular das Problem. Das ist halt sehr anstrengend, einen Vortrag zu hören, wenn man ja ein gewisses Mitgefühl gegenüber dem Vortragenden entwickelt und der einem anfängt, leid zu tun.
Ja, aber das Einzige, was da hilft, ist, über die Dauer jetzt, nicht von heute auf morgen, vielleicht nächstes Jahr auch noch nicht, aber so über die Zeit, man muss halt Englisch einfach lernen und frei sprechen können.
Aber das geht nicht, weil die Leute, die das dann nicht wollen, das Englisch lernen, extra für den Kongress, sag ich jetzt mal, die werden da praktisch ausgegrenzt, egal, ob sie jetzt fachlich gut drauf sind oder nicht. Und genau das will man ja nicht, man möchte ja... Genau.
Also kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn jemand auf Deutsch lieber macht. Ich habe auch jetzt auf What the Hack einen Vortrag auf Englisch über Jabber gehalten. Ich habe mir nachher das Video angeschaut und habe mir geschworen, die nächsten Vorträge sind wieder auf Deutsch. Das ist einfach grauenhaft. Das ist halt wirklich schlimm. Und insofern, ja, auf der einen Seite, es wird immer internationaler. Es ist auch ganz klasse, wo überall Leute herkamen dieses Jahr. Also wir hatten eine Anfrage von Kanarischen Inseln über Seattle, wie du schon erwähnt hast, bis hin zu, was weiß ich, wo, also europaweit eigentlich war so ziemlich jedes Land vertreten. Wir hatten Joey Ito aus Japan. Es war also schon sehr international, daher es macht natürlich Englisch Sinn. Auf der anderen Seite, wenn man es nicht kann, dann soll man besser auf Deutsch den Vortrag haben, wie wenn man rumstottert, ganz klar.
Ja, das stimmt schon. Weil durch das Englische im Endeffekt haben es dann weniger verstanden, wie wenn es auf Deutsch gehalten hätte.
Auf jeden Fall. Und beim Hack Center mit diesen wenig Hardware-Projekten, das ist mir, ich meine, da war ja ich das Schuldige sozusagen. Das ist mir auch aufgefallen.
Steinigt ihn.
Ja, Steinigen ist gut. Es gab einfach gar nicht so viele Anmeldungen in die Richtung. Es gab so zwei, drei wirklich spaßige Projekte. Das eine war so ein kugelförmiger Roboter, den die vorstellen wollten. Die haben dann sehr, sehr kurzfristig abgesagt, was ich dann schade fand. Aber es war auch gar nicht so viel da. Also das, was abgelehnt wurde, waren größtenteils einfach Projekte, wo ich gesagt habe, die gehören nicht ins Hack Center. So irgendein Verein wollte eine Diskussionsrunde zu Privacy machen. Ich meine, das ist vielleicht interessant, aber ist nicht das, was ich in einem Hackcenter haben will. Und so ja, echte Hardware-Vorträge, da ist nicht, also ich kann die Liste auch gerne öffentlich machen, aber da ist nichts abgelehnt worden, wo ich jetzt sagen würde, klar, die haben was mit Hardware gemacht. Das waren eigentlich fast durchgehend entweder so richtige Müllprojekte, so was weiß ich, Testen meiner Rechnerkonfiguration oder sowas, wo du halt einfach gemerkt hast, der will halt einen Platz zum Pennen und Gutes. Oder halt Dinge, die vom Prinzip her nicht reingepasst haben. Oder schlicht zu groß waren. Du kannst keine Gruppe von 15 bis 20 Leuten einfach ins Hackcenter lassen, weil es halt voll.
Jo, ich würde vorschlagen, weißt du, magst du noch dranbleiben oder nachher nochmal anrufen, wenn wir
das
jetzt,
ist mir völlig egal.
Wenn wir jetzt ein bisschen also, Musik machen?
Ja, genau, Musik ist immer gut.
Und ja, dann reden wir nachher nochmal ein bisschen mit dir. Und ja, vielen Dank soweit. Bleib mal kurz dran. Ich hau jetzt hier Musik drauf. Wie kriege ich das? Oh je, jetzt wird es wieder kompliziert. Wie kriege ich ihn jetzt weg, dass ich ihn noch höre?
Telefon Musik runterziehen, Musik hochziehen, Mikro auf.
Herzlich willkommen hier zurück bei Def Radio, bei Radio Free FM. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm, unsere Homepage ulm.ccc.de/dev/radio und dieses Zeugs muss endlich in den Jingle rein. Ich will es nicht immer sagen müssen. Das mit dem Telefon hier ist hier echt lustig. Achso, Max habe ich ganz vergessen.
Jetzt Hallo.
Es ist drauf, so, entschuldige.
Jetzt war ein bisschen zu drauf.
das war gerade ziemlich lustig hier mit dieser, ich weiß nicht, eigentlich bin ich ja gar nicht so technisch unbegabt, aber hier komme ich überhaupt nicht klar. Also ich wollte jetzt, dass ihr Musik hört, aber ich mit Flo telefonieren kann. Was passiert ist, dass Flo auch Musik gehört hat und ich habe nimmer gehört. So, jetzt ruft er wieder an. So, jetzt muss ich hier wieder Dingens und hochziehen und abheben. Hallo?
Ja, also ich höre euch.
Ah, super, super. Okay, jetzt haben wir wieder drauf. Vielen Dank übrigens, dass du hier anrufst. Wir können nämlich von hier aus nur Ortsgespräche führen. Das heißt, diese Telefonkosten gehen jetzt auf FH-Kosten.
Ja, unglaublich,
ja?
Unglaublich.
Ja, super, super duper und vielen Dank. Ja, über was wollten wir noch reden? Mir fallen noch zwei, drei Dinge ein. Eine Sache, was sehr interessant ist, es gab auf dem letzten Kongress das Problem, dass nach 3 Tagen die Luft so dermaßen zugeraucht und zugegrünt war, dass es schwer auszuhalten war im Hackcenter und überhaupt. Und dann hat man gesagt, okay, dieses Jahr will man das ein bisschen anders versuchen und hat kein Rauchverbot ausgesprochen, sondern die Bitte an die Raucher, zum Rauchen doch rauszugehen. Und das Interessante war, dass es funktioniert hat.
Also ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, amüsant war halt, dass manche Jungs ganz typisch deutsch nicht mit diesem Gebot, mit der Bitte klargekommen sind und daraus dann gleich ein Rauchverbot interpoliert haben, von wegen, man darf drin nicht rauchen. Das gab dann streckenweise etwas Missverständnisse, weil ich meine, so auf gesunden Menschenverstand bauen ist nicht jeder gewohnt. Aber im Großen und Ganzen war wirklich cool. Ich meine, manche Leute haben dadurch behauptet, dass die Hälfte vom Kongress eigentlich außerhalb vom BCC stattgefunden hat, aber es war also wirklich schick, muss ich
das
sagen.
Das stimmt ja nicht, oder?
Nö, würde ich auch nicht sagen. Ich meine, ich bin nicht Raucher, insofern bin ich da natürlich auch befangen.
Nee, aber es ist doch schön zu sehen, ja, dass letztes Jahr mit Rauchverbot das weniger gut ging als mit einem diesjährigen, ach bitte nicht, mein letztes Jahr, ja okay, bitte nicht rauchen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Rauchverbot gab es ja letztes Jahr überall außer in den Ringen und dadurch hat sich dann natürlich entsprechend komprimiert und das war nicht mehr machbar. Also wenn selbst Kettenraucher der Meinung waren, die Luft war zu verraucht, dann sagt das auch schon viel. Und ich war mir eigentlich sicher, dass es total in die Hose geht. Also da hätte ich Stein und Bein drauf geschworen, aber ich muss sowieso mit Kongresswetten ein bisschen aufpassen. Ich habe ja auch gewettet, dass das WLAN nicht funktioniert und habe jetzt ein Abendessen verloren, weil das WLAN lief ja auch eigentlich relativ gut dafür, das, was man auf dem Kongress sonst so gewohnt war, war es wirklich gut.
Zum Netz gleich, ja, war es eins noch zu den Rauchern. Man sollte denen ein bisschen entgegenkommen, meiner Meinung nach, weil das war doch echt hart dieses Mal, weil das war ja echt Bocke Winter in Berlin. Es hat, glaube ich, 4 Tage geschneit und es war kalt wie die Sau und der Wind hat gepfiffen und trotzdem waren die meisten draußen zum Rauchen. Fand ich ziemlich cool. Ein Vorschlag, den ich gelesen habe auf der Liste, den man vielleicht überdenken soll, ob man irgendwie sowas wie ein Pavillon oder sowas hinbekommt, dass die wenigstens ein bisschen windgeschützt sind. Das sehe ich ja schon ein.
Ja, das ist also, durchdenken kann man es auf jeden Fall. Es gab da irgendwelche Probleme mit so diesem üblichen Genehmigungs-Tralala-Ranz, weil wenn du bei kommerziellen Flächen irgendwas rausstellst, musst du meistens an die jeweilige Stadt irgendein Nutzungsentgelt zahlen. Oh. Wie das genau ist, wem das Gelände gehört, wo genau die Probleme lagen, weiß ich nicht. Aber ich meine, jetzt hat man ja genug Zeit, sich darum zu kümmern, dann muss man einfach schauen, dass man sich mal frühzeitig für den kommenden Kongress drum kümmern, dann sollte das auch kein Problem sein.
Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Location für den nächsten Kongress? Es gab ja gerüchteweise irgendwie Ideen, dass man den Kongress irgendwo anders hin verlagert oder so, ja, weißt du da was?
Gerüchte gibt es viel, aber ich glaube, es gibt auch wenige Vereine, die noch tratschsüchtiger sind wie der Club. Also bis hin zum Gerücht, dass es nächstes Jahr ausfällt und ab übernächsten Jahr dann im Sommer in Darmstadt an der Uni stattfindet, habe ich also die interessantesten Gerüchte gehört. Ja, ich persönlich halte nicht allzu viel davon, es aus Berlin weg zu verlegen, einfach weil es halt doch eine Stadt ist, die auch international bekannter ist. Aber ich meine, klar, wenn sich woanders ein sinnvolles Team findet, das sich wirklich in reinhängt, aber man unterschätzt den Aufwand im Vorfeld eben ganz gewaltig. Also wo ich den Dezember hier in Berlin war, ich meine, ich habe ja auch viel über Berlin früher gelästert und mir macht Spaß zu lästern, ich gebe es ja zu. Aber also mir der letzte Monat, also der Dezember hier in Berlin, doch gewaltig die Augen geöffnet, wie unglaublich viel Manpower für den dämlichsten Kleinkram da dahinter steckt, dass du im Prinzip wirklich Leute brauchst, die sich da 40 Stunden die Woche da dahinter klemmen. Also allein die ganze Konferenzplanung, mal ganz abgesehen von den restlichen organisatorischen Sachen, ist ja wirklich viel Stress, weil im Prinzip du musst mit jedem Referenten ein Stück weit Händchen halten, manchmal ihnen helfen, Hotelzimmer zu finden, wie kommen sie vom Flughafen. Das geht vom Hundertsten ins Tausendste und deswegen, du kannst es nicht einfach überall machen, wo halt 2 Chaoten sind und die sagen, cool, ich hab Lust. Aber auf der anderen Seite, eine Diskussion wird es auf jeden Fall geben. Wenn jemand gute Ideen hat, wird man da auch mit Sicherheit zuhören. Aber wo es dann endgültig ist, wie es stattfindet, habe ich keine Ahnung.
Die Kritik richtet sich ja, soweit ich das überblicken kann, an das Gebäude. Gar nicht so sehr an die Gebäudebetreiber, mit denen kommt man ja ziemlich gut klar. Hat man auch gesehen an diesem Thema mit dieser Kameraüberwachung, da wollen wir vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Aber auf jeden Fall, was ich mitbekommen habe, mit denen kommt man super klar. Die Leute sind auch richtig gut drauf und lassen einiges zu. Ziemlich stressfrei und so weiter. Also das ist nicht das Problem. Das Problem irgendwie, die Kritik geht an das Gebäude. Die Leute fühlen sich irgendwie in dem Gebäude nicht so wohl. Es sei zu klein, zu eng und so weiter. Wie siehst du das?
Ja, es wäre auf jeden Fall schön, noch ein paar abschließbare Räume sozusagen mehr zu haben. Ich meine, klar, man kann immer ausbauen. Es wäre zum Beispiel schick gewesen, den neuen Workshop-Bereich dieses Jahr in einen Eigenraum auszulagern. Aber im Großen und Ganzen funktioniert. Der Kongress ist absolut am Limit. Ich meine, man hat ja auch auf der Abschlussveranstaltung gehört, dass wir das Gebäude zu 120% ausnutzen. Also wir dürfen sogar Räume benutzen, die eigentlich gar nicht dafür gedacht sind. Deswegen, also das BCC-Team ist wirklich super. Also ich bin absolut begeistert von denen. Aber ja, ich persönlich meine, man kann es da lassen. Irgendjemand, der meckert, findet sich immer. Es hat Vor- und es hat Nachteile, weil du hast natürlich eine wirklich gute Infrastruktur und du findest nicht so viele andere Gebäude, wo du eben komplett mit Laderampe hinten ran, mit Netzwerkverkabelung überall, wo du voll Zugriff auf alle Patch-Panels im ganzen Gebäude hast, die Techniker auf Du sind. Das ist natürlich auch viel wert. Ich meine, wenn du jetzt in irgendeine blöde Turnhalle gehst, wo du erstmal allein diese ganze Verkabelung aufbauen musst, das kostet erstens mehr Geld, du brauchst mehr Leute dazu und es hat einfach ein mordsmäßiges Stress, das vorher aufzubauen und nachher wieder abzubauen.
Eine andere Kritik, soweit ich das auch mitbekommen habe, richtet sich danach, dass die Berliner, ja, sie tun viel zu dem Kongress, aber irgendwie wollen sie auch Außenstehende nicht so wirklich dabei haben. Ich habe von ein paar Leuten gehört, naja, ewig bin ich denen in die Ohren gelegen, ich wollte eigentlich was machen und dann hieß es, nee, lass es mal einen Berliner machen und so. Wie siehst du das?
Ja, das ist. Ich kann es verstehen auf jeden Fall, diese Einwände. Ich meine, gerade bei der Hackcenter-Planung, die habe ich ja auch nicht allein gemacht, da waren ja auch Außenstehende dabei, aber es ist gar nicht so, dass da irgendwie bewusst geblockt wird oder so, sondern du kannst eben viel vorab nicht einfach sagen. Ich meine, ich kann viele Sachen kannst du als Berliner nur machen, wie eben zum BCC gehen, sich die Raumsituation anzuschauen. Es ist viel einfacher, ein Hackcenter zu planen, wenn ich in diesem zukünftigen Hackcenter drin stehe, den Raum sehe, wie wenn ich einfach auf den Plan schaue. Und viele Sachen, die entstehen spontan. Also es ist wirklich ganz viel wert, einfach in Berlin sich im Club, der Berliner Club ist sowieso ziemlich schick, sich da zu treffen und einfach diese übliche Smalltalk bei einer Kippe oder bei einem Kaffee, der ist natürlich auch viel wert. Den hast du nicht, wenn du alles über Blogs machst. Der Verwaltungsoverhead wird ziemlich groß, weil du musst halt jeden Blödsinn in irgendein Wiki schreiben und dann hast du ja zwei Wikis und dann hast du einen Blog und dann hast du einen Irk-Channel und im Prinzip musst du die Sachen dann in vielfacher Ausfertigung überall reinmachen. Dass da nicht jeder Lust drauf hat, kann ich verstehen. Aber böse Absicht ist es mit Sicherheit nicht.
Okay. Ja, fällt euch noch irgendwas ein, was wir ihn fragen könnten so? Langweilige Gesichter hier.
Alle doof.
Nein, nicht doof. Ja, alles cool, bis auf ganz wenige Sachen eigentlich. Erstaunlich wenige Sachen. Haben wir das zur Netzsituation? Wollten wir noch zum haben wir das schon
erwähnt? Ja, genau, die Netzinfrastruktur. Willst du aber ein bisschen was erzählen dazu?
Ja, Netzinfrastruktur war super klasse. Das war dieses Jahr erstmals eine Kombination aus einem holländischen Team, also das ja so aus der Ecke Access for All und AMSIX. Das waren drei ganz, ganz tolle Holländer, vier eigentlich, die da waren und sich um das Netz gekümmert haben. Die übliche NOC-Crew, wie man sie kennt vom Kongress. Und ja, wir schwammen dieses Jahr sowohl in Hardware als auch in Bandbreite. Das war wirklich klasse. Also so die letzten Jahre war es größtenteils eher gebrauchte Netzwerk-Hardware, wo du nie so genau wusstest. Teilweise kamen sie ganz ohne Firmware, dann war wieder irgendwas veraltet, dann war wieder irgendwas ganz doof. Also ich erinnere mich an den letzten Kongress, wo einer aus dem NOC ganz entnervt kam und sagte, ich habe jetzt 34 Mal die Config auf diesen blöden Router draufgeworfen. Beim 35. Mal habe ich eine Kiste auf den Router gestellt und dann hat es plötzlich akzeptiert. So. Deswegen, das ist natürlich, dieses Jahr hatten wir von HP sehr viel da, von Cisco, also von verschiedensten großen Herstellern und größtenteils wirklich neue Sachen. Also die waren noch richtig original verpackt, schweineteuer, das Neueste vom Neuesten. Und dann halt, ja, ich glaube 15, 16 Gigabit Upstream, sowas um den Dreh rum, da kannst du natürlich schon sehr viel machen. Und dementsprechend gut lief es, vor allem eben auch WLAN war klasse, da hatten wir ein absolutes Profisystem da dieses Jahr, das wirklich gut lief, wo dann die Firma, die das hergestellt hat, uns sogar einen Techniker geschickt hat. Also auf Kosten von der Firma war der dann da. Und ja, war also alles super klasse. Wir hatten auch von HP, hatten wir Ansprechpartner, die Techies. Also die bemühen sich wirklich, die Firmen. Und sie haben einfach auch verstanden, ja, weil sie wohl verstanden haben, dass es auch ein Stück weit Werbung ist. Also dass es nicht so viel bringt, da mehr oder weniger hübsche Mädels über den Kongress zu schicken, die Prospekte verteilen sie einfach. Die Hardware ist da und die Nerds, ich meine, das sind die Techies von morgen, um es mal ganz doof zu sagen. Und wenn die jetzt einfach den neuesten Router-Switch von dem Hersteller X, ich meine, ich will es keine Namen nennen, weil die waren eigentlich, es waren alle großen vertreten, deswegen wäre es gemein, wenn ich jetzt einen rausgreife. Aber wenn die natürlich damit spielen und sehen, hey, das ist cool, das ist schick und das kann der auch noch, das dann ist natürlich, wenn der später mal für irgendeine Firma die Technik, die Infrastruktur plant, ist natürlich naheliegend, dass er sagt, klar, das war damals cool, das nehme ich wieder. Mhm. Und für die ist es natürlich auch klasse, weil ein Stück weit ist natürlich so ein Kongress schon auch ein Lasttest, mehr oder weniger, weil da passieren die seltsamsten Dinge, ganz klar.
Feindliche Umgebung.
Ja. Aber da hat es also ganz unterschiedliche Gründe von den Herstellern, warum die das machen. Manche machen es aus Werbung, manche, weil sie das System testen wollen, die dritten einfach, weil den Club so toll finden. Also da wirst du von jedem Sponsor auch ein klein wenig eine andere Argumentation hören.
Okay. Was auch noch cool war, neben diesem Netzwerk, war das DECT-Netzwerk, also das Netzwerk für Telefone. Man konnte sein DECT-Telefon mitbringen, ja, dort anmelden.
Box, genau.
Hat dann eine externe Telefonnummer gehabt. Das gab es bisher schon lange, ich weiß nicht, so 3-4 Jahre, ich weiß gerade gar nicht.
Das gibt schon eine Weile.
Wie lange es schon gibt. Was aber ziemlich geil war, es gab eine Reihe spezielle Nummern. Zum Beispiel gab es eine Nummer, da konnte man sich dann über das DECT-Telefon den Audio-Stream von einem Saal reinpfeifen. Ziemlich cool, wenn man jetzt irgendwo war und kein Netz hatte oder so, konnte man über das Telefon einen Vortrag beiwohnen.
Oder sich einfach vor so einen Monitor setzen, da gab diese Fernseher.
Ja.
Davon hatte meistens immer nur, zumindest im Hackcenter, von denen hatte immer nur einer Ton, logischerweise, sonst würde es ja irgendwie wirre werden. Und da konnte man sich dann mit seinem DECT-Telefon davor setzen.
Kratschst du gerade ab, Flo, oder geht's noch?
Nö. Ich habe nur einfach, das ist so das übliche Nach-Kongress-Grippe, die da immer rauskommt.
Ah ja, uns hat's auch erwischt.
Ja, genau, da habe ich noch etwas Husten, aber geht hoffentlich.
Ja. Solange sie nicht ein Jahr lang hält, passt's ja.
Ja, ich hoffe es doch. Sonst setze ich einfach nächstes Jahr aus und fahre irgendwo in Urlaub statt auf den Kongress.
Also es ist mit dem DECT ziemlich geil. Ich hatte dieses Jahr kein DECT-Telefon dabei, vielleicht nächstes Jahr nehme ich eins mit. Weil dann kann man auch sich untereinander finden und so weiter. Man kann ja dann intern umsonst hin und her telefonieren und so weiter.
Also die günstigsten DECT-Telefone gab es in einem dieser großen Supermärkte, drum rum, ich nenne jetzt mal keinen Namen, weil das ja irgendwie irrelevant ist. Es gibt ja nur einen großen
für Technik. Die gleiche Firma.
Und das kostet 19 Euro, also konnte man sich auch noch kurzfristig eins besorgen.
Ja, klar. Wobei das das gute alte Team vom POC war. Das ist eine Gruppe von ein paar Jungs, die das also schon seit einiger Zeit machen auf verschiedensten chaosnahen Events. Also die waren auch auf What the Hack, die waren auch auf dem Camp, die waren auch auf den letzten Kongressen. Und die machen eigentlich gewohnt gute Arbeit mit der legendären 19 Zoll Kaffeemaschine. Das ist einfach, also das ist im Prinzip, du sagst ihnen, ihr kommt bitte und macht das. Und dann kommen die, stellen jetzt euch hin und es funktioniert.
Was für eine Kaffeemaschine?
Das ist cool, eine Kaffeemaschine im 19 Zoll Bauformat. Ich kann nachher die URL ja mal ins Irk werfen.
Oh ja, mach das mal.
Mach mal, ja. Hört sich interessant an.
So, jetzt hast du gerade bei mir an der Tür geklingelt, deswegen würde ich vorschlagen, klinke ich mich an der Stelle erstmal aus und schauen wir, was da los ist.
Und tschüss.
Viel Spaß euch noch.
Vielen Dank.
Danke, ja, ciao.
Und tschüss. So, zack, zack. Ja. Gut, wir sind noch online.
Ja, aber das DECT war echt spaßig. Also ich hatte selber ja auch keins dabei, aber ich habe immer von meinem Nachbarn so das DECT geklaut. Und ja, man konnte da die Säle zuhören, wir hatten auch eine spaßige Hackerethik-Hotline,
genau.
Die solche 18.000 Seiten Defacement-Hacks verhindern sollte, wie letztes Mal.
Du konntest aus dem DECT-Netz die Hackerethik-Hotline anrufen?
Ja.
Wieso hat mir das niemand gesagt?
Warum? Du hättest das gebraucht.
Nö, aber mit dem Kamel plaudern, ich weiß ja nicht, wer da dran sitzt.
Ich bin eine Endertasche davon entfernt, die Welt in Flammen zu setzen, soll ich?
Ich glaube, ich habe ein psychisches Problem.
Ja genau, für psychische Probleme, also nein, das hatten wir nicht, nein.
Aber kein Doktor?
Nein, das nicht.
Also es gab hier und da ein bisschen Defacement und so Kleinkram, aber nichts wirklich.
Ja, es gab ein paar nette Sachen, wie zum Beispiel auf irgendeine so eine Seite, die irgendwie Polizeiautos macht oder so, ich weiß nicht, anspritzt oder herstellt, keine Ahnung. Da haben sie irgendwie das Polizei weggemacht und dafür so ein 22D3 Logo drauf gepappt auf die Autos auf der Seite. Aber die Leute haben das irgendwie mit sehr viel Humor genommen. Sie konnten ja dann irgendwie die Hackerethik-Hotline anrufen und es gab auch die Möglichkeit, irgendwelche Sites selektiv zu sperren von dem Kongressnetz. Also zum Beispiel die Seite wurde halt dann einfach ausgesperrt und...
Ja, da gab es ja auch was Lustiges. Ja. Nachdem letztes Jahr ja es bei dem einen da so einen Flächenbrand gab.
Gute alte Flächenbrand.
Yeah, immer gut. Haben die ja dann, ich weiß nicht, ob das jetzt genau der war, aber auf jeden Fall, da waren halt Admins, die haben angerufen und manche waren halt nicht so entspannt Und dann hat man halt in ihre IPs gesperrt, also ausgehen, dass man dann immer so einfach draufkommt, dass man die dann in Ruhe lässt.
Und dann haben die Hacker ihre VPNs angeschmissen und waren schon wieder da.
Ja, ist, ja, aber nein, ich glaube, das war dann auch tatsächlich Ruhe, ja, weil es ja, ging ja nicht darum, den einen zu tretzen.
Ja, nein, ja, natürlich nicht.
Auf jeden Fall. Und im Vorfeld hat er sich dann gemeldet und gebeten, ja, ob man dieses Mal von vornherein seine IP-Range sperren könnte. Ja, das wäre dann recht nett. Also er hat ein bisschen Schiss
gehabt. Ich glaube, die Mail steht auch in der Datenschleuder, ja, nicht wahr?
Ja, genau. Oh ja, die Datenschleuder, die war auch sehr interessant dieses Mal zum Kongress, fand ich sehr gut. Das war so ein Doppelheft, so Datenschleuder und Kongressguide in einem. Sehr interessant. Ja, eins will ich vielleicht noch ansprechen, dann machen wir Musik und dann gehen wir mal in Richtung, was da so los war, in Vorträgen und so weiter. Und zwar die Kosten, das war dieses Jahr ein bisschen teurer, es war ein vierter Tag, aber die Kosten sind nicht quasi linear dazu gestiegen, sondern ein bisschen anders. Und es hat gekostet für Mitglieder, glaube ich, 50 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, und für Nichtmitglieder 75 genau. Euro für 4 Tage.
Also wir hätten da jetzt Flo dazu fragen können, aber ich denke mal, es lag einfach daran auch, dass das BCC nicht mehr für Silvesterveranstaltungen genutzt werden konnte, die ja immer direkt am vierten Tag quasi danach war. Wir mussten am dritten Tag immer, ich glaube um 19 Uhr oder so, musste das Besen rein sein. Auf jeden Fall gab es eine Deadline, wo alles heraus sein musste, das war mal sehr stressig. Und danach gab es immer gleich irgendeine Silvesterveranstaltung in diesem BCC. Und die gab es dieses Jahr dann wohl nicht, denke ich mal. Und ja, deshalb ist es wahrscheinlich teurer geworden, weil ihnen natürlich da Einnahmen verloren gehen. Mhm. Aber ich denke, es hat sich trotzdem gelohnt. Also ich habe die Investition nicht bereut.
Ja, ich auch nicht unbedingt, aber ich habe Stimmen gehört, die meinen, naja, es ist deswegen so leer auf dem Kongress, weil viele nicht gekommen sind, weil es so teuer ist oder sowas.
Es war ja nicht leer auf dem Kongress.
Es war aber leerer wie letztes Jahr, oder?
Ja, vielleicht fanden sie es auch ein bisschen so wegen dem fehlenden Rauch. Nein, es war leerer, natürlich war es leerer. Ich weiß nicht, wie viele es letztes Jahr waren, aber man munkelt, dass es so ungefähr 500 Leute weniger gewesen wären. Aber ehrlich gesagt fand ich es recht entspannt, weil die Hörsäle einfach 500 Leute weniger voll waren.
Die waren
so
aber verteilt größer, auf alle. Die Säle dieses Jahr.
Ja, richtig, weil die Lockpicker keinen eigenen Saal bekommen haben. Aber ich möchte das Fass Lockpicker eigentlich nicht aufmachen, weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus.
Die auch nicht so richtig, war irgendwie eine komische Geschichte. Ja, lassen wir das mal lieber.
Was waren ein paar Lockpicker da? Also ein paar Leute, die irgendwie nicht zu diesem Sport von der
Schüssel Sperrtechnik gehören? Ja, sie können nicht zum SSEV, sondern eben zu der Berliner lokalen Gruppe, die eben nicht zu dem Bundesverein dazugehört.
Ja, auf jeden Fall waren die sehr nett, die da waren.
Die waren sehr entspannt, ja. Also bei denen war ich dann so zweimal nachts, wo ich dann durchgemacht habe und habe da ein bisschen rumgefeilt. Das war eigentlich schön.
Ich habe jetzt mal den Link
ich habe meinen Powerbook-Scharnier dort repariert.
Ja. Ich habe den Link von FH über diesen Pokomat jetzt bei uns auf die Seite gepackt. Könnt ihr mal gucken. Sieht sehr lustig aus hier. Okay, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Musik.
Ja, gleich.
Bist du soweit, oder?
Ja, gleich. Nee, und auch wenn wir hier das Lockpicker-Fass vielleicht nicht aufmachen wollten, ich muss auch sagen, ich fand das erheblich entspannter, wo die Lockpicker da waren, als die letzten Male die Lockpicker mit ihrem Vereinsgetue und ihrem Rumgeschrei, mit ihrem Offen und so, mit ihren Wettbewerben, fand ich eigentlich.
Wie? Verstehe ich nicht.
Ja, der Bundes-EV, die haben ja immer so Wettbewerbe und so formalisiertes Aufmachen und so Zeug und naja.
Achso, das ist ja jedes Jahr so die deutsche Meisterschaft oder
ja,
sowas.
Ja, genau, und die haben ja immer die Meisterschaft abgezogen und naja, ich habe mich da eigentlich eher so immer ein bisschen an Bundeswehr gefühlt.
Hui.
So von der Stimmung her.
Ein altes Bundeswehrtrauma.
Und die Lockpicker, die dieses Mal waren, das war eigentlich sehr chillig.
Okay.
Die haben da ab und zu noch ein Video eingeworfen von ihren, also so Standard-Öffnungstechniken und so Zeug, Lehrvideos und so. Das war eigentlich sehr ruhig und angenehm.
Okay, vielleicht so viel sagen zu den Lockpickern vielleicht, warum das überhaupt ein Thema ist. Die waren eigentlich von Anfang an immer dabei, weil einer der Mitbegründer, Steffen Werneri, ist ein Lockpicker, also Mitbegründer vom Club.
Vielleicht müssen wir erklären, was Lockpicker eigentlich sind, was die machen.
Ach so, das sind halt, also so wie wir, so die Standard-Hacker, sag ich mal, so elektronisch Dinge, Sicherheitssysteme umgehen, sind die Lockpicker Leute, die physikalisch Sicherheitssysteme umgehen, und zwar indem sie mit so Haken und so lustigen Werkzeugen da Schlösser aufmachen. Also eigentlich das, was der Schlüsseldienst so macht.
Ja, zerstörungsfreie Schlossöffnung.
Genau. Ja, der Schlüsseldienst, der, wenn es ihm irgendwie zu blöd wird, bohrt er das Schloss eigentlich einfach auf.
Ja.
Und die machen das nicht.
Ja.
Das ist der große Unterschied.
Ja, weil Schloss aufbauen ist ja lame.
Ja, die machen halt Schlösser auf, die halt nicht so einfach sind aufzubekommen. Einfach mal so. Natürlich nur eigene Schloss. Also das ist auch so eine Ethik-Sache bei den Lockpickern. Ja, es werden generell keine fremden Schlösser geöffnet.
Ja, weil auch wenn es zerstörungsfreie Schlossöffnung hat, ein bisschen kratzt man halt immer drum und außerdem ist es ja kein eigenes Schloss.
Ja, und außerdem ist eventuell die Tür, die an dem Schloss hängt, nicht unbedingt...
Ja, du meinst, die Tür gehört einem auch nicht?
Ja, eventuell gehört die einem auch nicht und das ist dann nicht der Privatsphäre des...
Man will ja nicht einbrechen, es geht ja darum, die Sicherheitssysteme zu umgehen, als wegen dem Spaß daran, es geht nicht darum, kriminal zu werden.
Danke, du hast mich vor einem echt komplizierten Satz gerettet. Bitte.
Okay, ja, dann machen wir jetzt mal Musik, oder?
Jo.
Und dann sind wir gleich zurück und dann geht's mal ein bisschen in die Richtung, was war so an Veranstaltungen los, so die Themen, die größeren und so weiter. Bis gleich. Ready, 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 ready. Was für ein abrupter Abbruch hier. Herzlich willkommen zurück bei Def Radio, hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Ja, wir sind vom Chaos Computer Club Ulm. Unsere Informationen findet ihr wie immer unter ulmcc.de/dev/radio.
So. Und es geht um den 22C3, nämlich den letzten Chaos Communication Kongress Ende letzten Jahres in Berlin, also vor ein paar Tagen quasi.
Genau. Wir alle noch frisch verstrahlt, von dort zurückgekommen. Nachdem wir dann mal das allgemeine FUBAR so ein bisschen hinter uns haben, gehen wir mal ein bisschen drauf ein, was denn so an Themen los war. Also wir können hier bei weitem nicht alle Themen hier besprechen, die Zeit reicht bestimmt nicht, aber wir können mal so grob ein Gebiet, was ziemlich lustig ist, das Thema Hacking, also wie kann man jetzt Sicherheitssysteme hier aushebeln. Da gab es einen Blog über Buffer Overflows. Sehr interessant, da gab es, glaube ich, 4 Vorträge dazu oder sowas. Hat mich sehr überrascht.
Es sind sogar noch mehr, glaube ich.
In einem davon war ich leider nur drin. Also wenn ihr nicht wisst, was Buffer Overflows sind, kann ich euch sehr empfehlen, einen Artikel, der legendäre Artikel zu Buffer Overflows von der FRAC, ist verlinkt auf unserer Seite. Smashing the Stack for Fun and Profit.
Aber Buffer Overflows gibt es doch quasi jedes Jahr, oder? Also ich meine Vorträge zu Buffer Overflows.
Mir ist noch nie so aufgefallen, dass es so viele sind.
Echt? Also ich denke, das ist mehr so ja, damit haben wir, also so neu fand ich das nicht.
Nee, neu ist es
nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, was
cool ist. Man hat ja nicht gedacht, jetzt mit den neuen Sicherheitsarchitekturen, dass es jetzt vorbei wäre, das Thema.
Ach so, ja, genau. Mhm.
Also um was es geht, man bringt den Rechner dazu, über einen Fehler im Programm quasi Daten, also Dinge, die Daten, die vermeintlich Daten sind, als Code auszuführen. So. Und so ganz grob beschrieben. Und die neue Sicherheitsarchitektur, dieses NX-Bit, das quasi Speicherseiten als nicht ausführbar markiert, hätte dazu führen sollen, dass dieses Thema vorbei ist. Und zwar kann man dann nicht mehr den Rechner dazu bringen, dass er dann die Daten auf dem Datensegment ausführt oder auf der Datenseite ausführt, weil es ist ja verboten. Dann gibt es einen Segfault und der Prozess schmiert ab. So. Was der Typ jetzt aber geschafft hat, oder ich weiß nicht, es war glaube ich nicht unbedingt sein Verdienst, aber er hat es halt vorgestellt, er hat es geschafft, Code, der schon da ist, und zwar Code aus der libc, so zu verwenden, dass er trotzdem beliebigen Code ausführen kann. Und zwar schafft er das so, der Stack gehört ja ihm, sobald er da wegen einem Buffer-Overflow drauf schreiben kann, gehört er ihm. Dann hat er sich die libc angeguckt und hat Code-Segmente rausgekruschtelt, die das tun, was er braucht, und hat dann die Daten auf dem Stack so hingelegt, um dann dafür zu sorgen, über die Rücksprungadressen, die auch auf dem Stack liegen, dass diese Code-Snippets nacheinander angesprungen werden, wie er sie braucht. Und das Ganze hat er dann so gemacht, dass am Ende ein System-Call aufgerufen wurde, also der Befehl System aus der libc, der dann quasi ein beliebiges Kommando der Shell übergibt, und damit kann man beliebige Programme starten. Ziemlich geil fand ich das. Dann ein anderer hat Advanced Buffer Overflow Methods vorgestellt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese Buffer Flows irgendwie in den Griff zu kriegen, und zwar, dass man die Adressen, wo man den Stack einblendet, zufällig wählt, damit man keine absoluten Sprungadressen haben kann. Und der hat es geschafft, irgendwie eine Methode zu entwickeln, um das trotzdem hinzubekommen. Fragt mich nicht genau wie, ich habe seinen Vortrag leider nicht besuchen können, aber er hat ein ziemlich geiles Paper dazu, ich habe es mal kurz überflogen, ist auch verlinkt auf unserer Seite. Wenn euch das Thema interessiert, müsst ihr euch das unbedingt angucken, ist echt ziemlich cool, was die da so machen. Ich weiß nicht, schau mal, wenn ich Zeit habe, okay, ich habe keine Zeit, aber vielleicht mache ich es trotzdem, mache ich mal demnächst ein Chaos-Seminar zu diesem Thema Buffer Overflows. Ich finde es echt sehr geil, was da abgeht. Soviel zu dem Thema. Dann Bluetooth-Hacking. Gieselbert, magst du da was dazu sagen?
Achso, ja, also Fino Elite, die in der Bluetooth-Szene sowieso schon bekannt sind, haben diesmal auch wieder einen Vortrag gehalten über neue Entwicklungen im Bluetooth-Hacking. Sie haben einen Nachfolger für BlueSnarf vorgestellt, BlueSnarf Plus. Also wer BlueSnarf noch nicht kennt, Bluetooth unterstützt so verschiedene Profile und Dienste für Geräte zur kontaktlosen Übertragung. Dazu gehört auch OBEX Push und Put, also Object Daten hin und her schieben. Was man eigentlich viel will, ist, dass man halt mit dem Handy hingeht, seinen neuen Geschäftspartner sieht und dem schiebt man halt so die Businesskarten hin, damit man das nicht mehr als Totenbaum austauschen muss. Dafür ist Obex Put gut. Was jetzt beim normalen Plus Snarf ging, war, man hat gesagt, okay, ich authentifiziere mich für Obex Put und mache aber Get. Also man holt sich dann einfach Adressliste, die private Visitenkarten von ihm, das gesamte Telefonbuch vom Handy runter. Das ging, weil die Bluetooth-Stacks relativ schlecht implementiert sind teilweise. Was mit PlusNav Plus jetzt geht, war eben, dass man nicht einfach bloß Get macht und Put wie erlaubt, sondern eben einen kompletten Lese- und Schreibzugriff auf den gesamten Speicher des Geräts hat.
Hui.
Obex kann auch so ein FTP, also sie nennen es FTP. Die Hersteller ist halt sowas ähnliches wie FTP. Und damit hat man dann eben Vollzugriff über auf das Gerät, wenn da entsprechende Fehler eben vorliegen. Ich glaube, also teilweise liegen da, glaube ich, auch Buffer Overflows mit drin, wenn wir im Thema sind. Also ich habe jetzt nochmal kurz das Programm durchgeschaut. Es waren insgesamt 6 Vorträge, die sich explizit mit Buffer Overflows beschäftigt haben und einige mehr, bei denen die eben mitgespielt haben.
Also ein sehr zentrales Sicherheitsproblem.
Ja, natürlich.
Ich verstehe auch noch gar nicht, ehrlich gesagt, wenn ich da kurz einhaken darf, was so schwer daran ist, Code zu schreiben, der in diese Richtung nicht exploitbar ist. Ich muss mir das echt mal genau angucken. Irgendwie denke ich, kann doch gar nicht so schwer sein, oder?
Ja, das denken sich offenbar viele. Es kann nicht so schwer sein und ups, schon passiert.
Ja, na gut, ich schau mal. Ja, zu diesem Bluetooth vielleicht zur Klärung. Also Bluetooth ist eben, ich habe ein Handy und du hast ein Handy und ich schicke dir eine Visitenkarte. Oder ich habe ein Handy und steuere damit meinen Rechner fern. Oder
ich habe ein Handy und ein Headset und ich will da kein doofes Kabel haben.
Ja, genau. Ich habe ein Headset und zock World of Warcraft oder was weiß ich und will da jetzt quasi mein Teamspeech da machen ohne Kabel und so weiter. Also es geht einfach um so Peripheriegeräte. Max macht hier seinen Kopfhörer kaputt, wo wir es gerade davon haben.
Dabei klebt er schon so billiger
Dachverklebersatz. Ich hätte gerne ein Bluetooth-Device.
Per Funk miteinander reden. Eigentlich eine ziemlich coole Idee. Das Problem ist aber, Bluetooth ist sowohl der Standard, als auch viele Implementierungen schwach gegenüber Sicherheitsproblemen. Und das haben die jetzt eben rausgefunden. Ist eigentlich schon gar nicht mehr so neu, aber es wurde halt vorgestellt, was so State of the Art zurzeit ist. Und einer, das war ziemlich cool, der hat angerufen auf der Ethics Hotline und hat gemeint, so eine Scheiße, er muss jetzt hier, sein Handy ist total im Arsch, er muss jetzt in den Laden gehen und irgendwie, keine Ahnung, Firmware halt drauf machen lassen und dabei war er noch nicht mal auf dem Kongress, er war erst in der Warteschlange.
Ja, er ist also draußen quasi vorbeigelaufen.
Ja, stand in der Warteschlange und von irgendjemand von drin hat sein Handy dann aufgeknackt. Also, ich kann jedem empfehlen, der ein Handy hat, das Bluetooth kann, schaltet es ab. Schaltet es nur an, explizit, wenn er es benutzt.
Und danach insbesondere wieder ab. In der Nähe von irgendwelchen Hacker-Kongressen.
Ja, genau.
Und je nach Handytyp sollte man Bluetooth gar nicht anschalten.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel eins, das sollte man wirklich nicht das Bluetooth anschalten, wenn auch Menschen in der Nähe sind. Wobei mit entsprechenden Richtfunkanteilen Nähe für Bluetooth auch mehrere Kilometer sein können. Also eigentlich, mein Gerät hat kein Bluetooth.
Also ihr gebt damit die volle Kontrolle über euer Handy ab an irgendwelchen unbekannten Dritten. Und ja, das ist nicht so lustig.
Es gibt auch so schöne, teilweise Bibliotheken, damit kann dann der Hacker mehr mit dem Gerät machen, als der Typ, der das Ding gerade in der Hand hält. Vor allem bei Herstellern, die meinen, nein, der User muss nicht so viel können, nein, das überfordert den. Apropos Überforderung, ich habe hier gerade eben ein Programm daneben gehauen, es war nicht Finelite, sondern Treefinite.
Ja, das dachte ich nämlich auch schon.
Ja.
Okay.
Ist schon im Chat aufgefallen.
Finelite hat über diese Blackberries.
Genau.
Vortrag gemacht.
Ja, aber wir waren noch bei Bluetooth. Genau, was auch war, ich glaube, sie haben es genannt, Blue Stalking. Der entsprechende Effekt, okay, man hat jetzt ja die Information von dem Gerät. Und es gibt ja Provider, die bieten den Kunden an Dienste, dass sie, also Location-Based Services, dass eben die Kunden Dienste aufgrund ihrer Position personalisieren können. So nach dem Motto, ja okay, ich bin jetzt hier irgendwo in dieser Großstadtwüste und ich brauche jetzt ein Hotel. Und das sollte möglichst in der Nähe sein. Also fragt man dann halt einen Kartendienst, der mit dem Provider zusammenarbeitet. Du, wo ist denn das Hotel, das in Nähe von mir ist? Preislage ungefähr so und so. Und wenn es erstmal freigeschaltet ist, dann tut es für das Gerät. Und das kann man teilweise auch über Bluetooth fernsteuern. Vor allem kann man teilweise bei den Diensten, also was der Effekt geht, man fährt zum Beispiel hinter jemanden anderen im Auto hinterher. Und weil der Elite ist, hat er ein Bluetooth-Headset zu seinem Autotelefon. Und damit ist Bluetooth an. Also redet zum Beispiel mit dem Telefon und stellt fest, dass das exploitbar ist. Dann holt man sich erstmal das Telefonbuch und stellt raus, okay, welche Nummer hat eigentlich das Gerät. Geht teilweise auch nicht. Also wenn das Gerät halt keinen extra Eintrag für, dass es meine Nummer ist oder so hat oder so ähnlich, dann wird es halt schwieriger. Und dann gibt es eben den Tricks, okay, man lässt das fremde Gerät eine SMS an einen selber schicken, hat man eine Absendernummer. Würde normalerweise auftauchen, aber man kann dann nachher die SMS aus dem Ausgang löschen.
Wo schickt man die SMS dann hin?
An ein eigenes Handy.
Beziehungsweise, du hast ein eigenes dabei.
Ich meine, du hast sowieso
alles klar. Okay,
du hast sowieso ein Bluetooth-Device dabei, beziehungsweise du kannst es natürlich auch an einen SMS-to-E-Mail-Gateway oder so schicken, ist ja kein Problem.
Ja.
Und dann kann man eben auch so schöne Sachen machen, wie diese Dienste für das Gerät freischalten, dass wir sagen, okay, ja, schick mir immer, was weiß ich, alle 5 Minuten oder so eine SMS an diese oder jene Adresse, was dann wahrscheinlich wieder SMS-to-E-Mail-Gateway ist, und sag mir, wo ich gerade bin. Und danach lösch bitte diese eben SMS. Und danach kann man eben schauen, okay, der ist da und jetzt ist er dort und so. Und also es geht bei manchen Geräten. Also Trifinite hat dann entsprechende Seite, die auch verlinkt ist. Haben wir die schon verlinkt?
Ja.
Gut, verlinkt ist, wo sie das dann erklären. Also es geht dann auch prima, dass man eben so hinterher stalkt und der muss dann gar nicht mehr einen extra Sender dabei haben, weil es macht er alles selber. Also es gab ja...
Also sag mal so, sobald du die volle Kontrolle über dein Handy abgibst, ist halt einfach
alles drin. Dann hast du viele Probleme. Also, es gab in den USA vor ein paar Monaten einen Fall, dass jemand wegen Stalking verhaftet wurde, der einen Sender ans Auto von seiner Ex-Freundin, war es glaube ich, festgeklebt hat, das ihm dann immer geschickt hat, wo das Auto ist. Ich meine, mit dem Hack muss man das nicht mehr, weil die trägt ihn selber mit sich rum.
Netterweise. Also ja. Mülltonne auf, Handy rein, Mülltonne zu.
Es kann helfen, ja. Was auch schön ist, Bluetooth unterstützt ja Authentifizierung und Verschlüsselung. Und dann kann man ja jedenfalls, wenn die Geräte ausnahmsweise mal eine brauchbare Verschlüsselung ausgehandelt haben, nicht mehr so gut mithören. Und da haben sie eben auch Attacken vorgestellt, indem man dafür sorgen kann, dass eine bzw. beide Seiten der Kommunikation glauben, die Kommunikation ist abgebrochen und diese Verschlüsselung aushandeln nochmal machen, damit man bessere Chancen hat, den Session Key mitzuhören.
Mhm, interessant.
Ja, also was er auch gesagt hat.
Ist es nicht so, Entschuldigung, dass wenn die aushandeln, die Encryption aushandeln, dass man sich dann auf die Schwächste einigt?
Das ist bei vielen Implementierungen so.
Also wenn quasi zwei miteinander reden wollen, der eine sagt, ich will 128-Bit-Verschlüsselung, der andere sagt, ich kann aber nur 8-Bit, dann mach mal halt 8-Bit-Verschlüsselung.
Ja.
Und das heißt, wenn du beim Session-Aufbau dabei bist und da mitreden kannst, kannst du dafür sorgen, wenn die anderen Geräte dementsprechend keine untere Schranke haben, wo sie sagen, nö, da mache ich nicht mit, was der Standard übrigens vorsieht, aber die Hersteller das nicht implementieren, damit ja, klar, die Geräte funktionieren.
Ja.
Dann kannst du, wenn du da dabei bist, bei dem Session-Aushandeln eben sagen, okay, mach mal 8-Bit und dann kannst du quasi mit einem Bleistift nebenher und Blatt Papier die Verschlüsselung knacken.
Ja, das war auch etwas, worauf sie viel rumgehackt haben. Also der Standard ist teilweise gar nicht so schlecht und sie haben gemeint, die haben sich eigentlich viel Mühe gegeben, sichere Kommunikation über Bluetooth zu standardisieren und zu sagen, wie das gehen soll. Und dann sind die Hersteller hergegangen und haben dann einfach alles Mögliche implementiert, was gerade so noch dem Standard entspricht, aber halt völlig unsicher ist.
Hm.
Und dass da sehr viel Mühe eigentlich weggeworfen wird bei Bluetooth.
Mhm. Ein lustiges Thema. Mal schauen, was da jetzt noch...
Falls uns Leute von Tupperware zuhören und sie das irgendwie noch nicht mitbekommen haben, unseren Wunsch für nächstes Jahr wäre dann ein Produkt, also Tupperware macht ja irgendwie so Plastik-Dinger, Schalen und so weiter. Also wir wollen die bitte Alu beschichtet, so dass wir da unser Handy reinlegen können.
Und Reisepass.
Unser Bluetooth-Device und unseren Reisepass. Und ja, das halt dann so transportieren können, weil das würde uns ein besseres Sicherheitsgefühl
geben. Es ist ein Markt.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Markt vorhanden.
Gehen wir mal zum anderen Thema.
Was ist eigentlich der Sinn davon, ein Handy eingeschaltet in ein Device, einen Behälter reinzustopfen, der dafür sorgt, dass es keinen Empfang hat? Ich meine, die Handys haben ja, soweit ich das weiß, immer noch so einen Knopf zum Ausschalten.
Und ja, momentan haben sie noch einen Knopf zum Ausschalten.
Hast du recht. Wobei dieser Knopf teilweise in Akku entfernen implementiert wird.
Das ist immer noch der Beste von allen. Okay, gehen wir mal zum nächsten Thema. Es war einer da, Major Malfunction.
Noch eine kleine Frage, hat dein Reisepass einen Knopf zum Ausschalten?
Entschuldigung. Nein, aber hat auch keinen Knopf zum Anschalten.
Ja, das ist das Problem. Also ja, gut.
Also im Moment ist es jede Menge tote Baum, also.
Warte mal ab.
Ja, ja.
Habt das?
Ja.
Super. Sollen wir noch ein bisschen hin und her kichern und so? Und
Kinders.
Ja.
Ich will einmal mit Profis zusammenarbeiten hier.
Schon wieder?
Ja.
Pa.
Okay, wir schlägern uns nachher kurz. Jetzt machen wir aber kurz noch ein Thema. Infrarot. War ziemlich geil. Major Malfunction nennt sich der Typ. Ich glaube, einer der Urgesteine irgendwie. Ich kenne den, glaube ich, den Namen schon ziemlich lang. Der war da und hat vorgestellt, was man mit Infrarot alles für lustige Sachen machen kann. Also Infrarot ist echt die Hölle der Sicherheit, weil da steht überhaupt nichts vorgesehen. Überhaupt gar nichts. Also das funktioniert so. Zum Beispiel eins der Dinge, die er gemacht hat, in Hotels, in größeren Hotels. Die haben so eine Infrastruktur mit Fernsehen. Also du kannst quasi dann auf deinem Hotelzimmer, kannst du dann irgendwelche Kanäle angucken, kannst du über den Fernseher, kannst du irgendwie Zeugs bestellen auf dein Zimmer, kannst die Minibar irgendwie sagen, okay, spuck mal ein Bier aus. Kannst
ich sag immer, mein Fernseher, der Minibar, spuck mal ein Bier aus, das ist cool.
Ja, du kannst alles Mögliche machen. Du kannst einen Wecker stellen und so weiter. Du kannst sogar auschecken und alles Mögliche. Und du kannst eben Fernseher gucken. Und für manche Kanäle musst du bezahlen, manche nicht. Und das Abbuchung und alles wird auch über dieses System gemacht. Das Problem ist, dass die kein Sicherheitssystem haben. Das bedeutet, doch, die haben eins, aber ein invertiertes nennt er das. Die Sicherheit wird vom Endgerät durchgesetzt. Das heißt, auf diesem Medium, auf diesem Fernsehmedium, ist alles drauf. Und der Fernseher entscheidet, was du sehen darfst und was du nicht sehen darfst. So. Und wer sagt jetzt wiederum dem Fernseher, was er tun soll, ist die Fernbedienung. Das heißt, du als normaler Hotelgast bekommst eine Fernbedienung, mit der du halt die Kanäle rumzeppen kannst. Und der Admin oder so, der hat eine andere Fernbedienung, der kann ein paar andere Dinge machen. Der kann.
Das heißt, habe ich richtig verstanden, dass die Sicherheit auf der Fernbedienung implementiert ist?
Mhm. Also was hat er gemacht? Hat sich da hingehockt, hat so mitgesnifft, was sie so hin und her reden, hat das Protokoll reverse-engineert und hat mal ein bisschen selber Fernbedienung gespielt. Und hat alles Mögliche gemacht. Er hat zum Beispiel erstmal die Pornokanäle freigeschaltet, ich meine, ist ja klar. Dann hat er mal so rumgeguckt, wer denn so überhaupt seine Nachbarn sind. Ja? Beim einen Nachbarn hat er den Wecker auf 5:30 gestellt, den anderen Nachbarn hat er ausgecheckt. Dann hat er mal geguckt, beim dritten Nachbar, der hat ja eine Rechnung, dass es knallt, der hat sich stündlich an der Minibar bedient, der hat wohl gerade irgendwelche Probleme oder so. Was noch viel lustiger ist, wenn du dem Fernseher eine ID gibst, die dem des Nachbars entspricht, dann sieht er das, was der Nachbar sieht, dann kannst du zugucken, wie der jetzt gerade im Web surft oder seine Mails liest oder so. Hat er dann guckt bei seinem Zimmernachbar, dass der gerade irgendwie seine Webmails irgendwie so, wie er sie gerade tippt und so. Da ist nämlich nur eine Tastatur dabei. Das geht auch über dieses gleiche System.
Oh.
Ja, also eine Riesenkatastrophe, ein Riesenbrüller aber für uns, was der so alles getrieben hat. Ja, man sieht einfach, also als wir das gemacht haben, haben sie nicht viel dabei gedacht. Infrarot hat, glaube ich, soweit ich weiß, überhaupt gar keine Sicherheit, also Authentifizierung, Verschlüsselung und so weiter vorgesehen. Und das ist jetzt einfach, ja, das Billigste, was er gemacht hat, so diese Garagenöffner, ja. Guckt man halt mal so, was die so hin und her schicken und baut dann so einen Garagenöffner nach und geht dann halt zum Nachbarn, macht das Garagentor auf oder so. Dann Autos wurden früher oder immer noch mittlerweile ein paar auch mit Infrarot aufgemacht. Also man geht dann hin mit dem Schlüssel, drückt so drauf, der Schlüssel schickt eine Sequenz und dann sagt das Auto, ah, okay, der ist und macht das Auto auf. Und dann hat er halt, man konnte früher mit so landfähigen Fernbedienungen übrigens, gab es ja Fernbedienungen für einen Fernseher, wo man quasi seine alte Fernbedienung davor tut und sagt, lern jetzt und dann so bzz,
bzz. Ja, ja, das gibt es auch mit so Listen für die Geräte, wo man dann einfach nur so die ID von dem Gerät reinkloppt und dann weiß die Fernbedienung das schon. Das ist ein großer Spaß in der Schule gewesen.
Nein, wichtig ist, dass es lernen kann, weil dann nimmst du diese Lernfernbedienung, stellst du neben das Auto, wenn das ein Auto aufmacht, sagst du der Fernbedienung, lern mal. Und dann kannst du auch das Auto aufmachen. Das war, ich weiß nicht, bei welchen Autos das jetzt noch geht, das ging früher auf jeden Fall. Dann hat sich auch mal einen Spaß erlaubt, hat sich ins Nachbarauto gesetzt und immer wenn der Typ sein Auto aufmacht, hat es wieder zugemacht. Und es ging so lange, bis der Typ entnervt die Werkstatt angerufen hat. Ja, so Späße kann man da machen. Ja, Infrarot, sehr lustig.
Wobei es ja schön ist zu sehen, dass die Autohersteller da nichts gelernt haben, weil eine Zeit lang später hat man das über Funk gemacht und da ging dann genau das Gleiche.
Zum Thema Infrarot noch, da gab es auch noch andere Anwendungsgebiete, die vorgestellt wurden zum Thema Kameraüberwachung und Infrarot. Diese CMOS-Chips, die in diesen Kameras eingesetzt werden, die sind wohl alle empfindlich gegenüber Infrarot, also wenn ihr mal eure Handykamera nehmt und ja, die halt mal so stellt, dass ihr das halt auf dem Display sieht, was sie gerade filmt, und dann mal eure Infrarotfernbedienung nehmt und dann mal irgendwie drauf rumdrückt, dann seht ihr das da blinken. Und die Idee war jetzt, mit Infrarot-LEDs unsichtbare Kameras zu blenden, beziehungsweise man könnte zum Beispiel auch, das war so eine Idee, die sie hatten da, eine Mütze machen, die hat rundherum Infrarot-LEDs, und die zieht man sich dann auf und überblenden halt dann die Kamera an der Stelle und man sieht halt dann das Gesicht nicht mehr. Oder man kann da auch so einen Schriftzug langlaufen lassen, das war auch eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob das ein Workshop oder ein Vortrag war. Auf jeden Fall einen Schriftzug langlaufen lassen, wo dann irgendwie Nachrichten eingeblendet werden, den nur der Kerl hinter der Kamera sieht. Also es ist auch eine echt lustige Idee.
Ja. Da gab es ja auch einen Vortrag zu diesen CCTV-Dingens da. Diese Polizeiüberwachungskameras, die über Funk, über Satellitenstrecken ihre Daten hin herschieben. Die haben sich wohl, Quintessenz heißt diese Hackergruppe aus Österreich, die haben sich da wohl reingehängt und haben erstens mitsehen können, was andere, also was die Kameras schicken, und konnten dann auch wiederum Daten schicken und so weiter. Ich habe den Vortrag leider nicht gehört, nur ein bisschen rumgelesen.
Ja, ich habe auch was gehört über Überwachungskameras, die per WLAN an kleine PDAs angebunden sind und sowas. Oh je,
ja, das war eine Katastrophe.
Das sei offen, weil es sei mit den Keys viel zu schwierig zu handeln und so irgendwie, deshalb sei das so.
Richtig übel. Also auch viel, viel Spaß zum Rumspielen. Wie lange das Spielen allerdings noch so lustig geht, ist auch so eine Sache. Ich sag nur Cybercrime Convention. Also was in der EU zurzeit abgeht, das ist vielleicht noch unser nächster Block, würde ich mal sagen, nach der Musik. Aber das ist echt ein bisschen übel, wie da die in Brüssel Entscheidungen getroffen werden, die dann ganz Europa betreffen, dass eben Hacker kriminalisiert werden, dass es verboten sein wird, wahrscheinlich
Infrarotmützen zu tragen,
irgendwelche Sicherheitssysteme zu umgehen. Also selbst wenn man es zu dem Zweck macht, um das Sicherheitssystem zu entdecken. Also man darf nicht mal testen, ob die Tür offen ist. Das ist dann schon verboten. Ja, ziemlich übel, was da abgeht. Ja, okay, machen wir mal Musik. Und dann kommen wir zum nächsten Block. Und tschüss. Herzlich willkommen hier zurück bei Def Radio, hier bei Radio Free FM. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm. Informationen über uns auf ulm.cc.de/dev/radio. Ja, hier geht's weiter. Hier geht's immer noch um den 22. Chaos Communication Congress in Berlin. Nächstes Thema, was wir ein bisschen ansprechen wollen. Es gab einen Vortrag auf dem Kongress, der hieß We Lost the War. Ein sehr trauriger Vortrag, in dem es quasi darum ging, was jetzt in letzter Zeit alles für Dinge passieren, die immer unsere schlimmsten Albträume waren, was eben Bürgerrechte, Datenschutz und so weiter betrifft. Und seit dem, seit 9-11 quasi, seit dem 11. September, geht es Schlag auf Schlag und unter dem Deckmantel der Terrorabwehr wird hier Stück für Stück Freiheiten abgebaut. Und ja, das ist ziemlich übel, was da abgeht. Es gibt in der Datenschleuder einen sehr, sehr coolen Artikel zu diesem Thema. Leider habe ich ihn digital nirgends gefunden. Wenn ich ihn irgendwo finde, verlinke ich den noch später auf der Homepage. Dort gehen die zwei, die den Vortrag gehalten haben, das war, hilft mir kurz, dieser Holländer, wie hieß der, Rob oder so? Gieselbert schaut kurz nach. Und Frank Rieger war das, glaube ich. Die gehen dort aus der Sicht quasi desjenigen, der dieses System installiert.
Rob Gongrip oder.
Ja, ich kann das nicht aussprechen. Ich bin leider des Holländischen nicht mächtig.
Wie das so ein Wort mit einem IJ?
Der Veranstalter von The What the Heck war das. Aus der Sicht quasi derjenigen, die das Systeme einführt, warum die das haben wollen und so weiter. Es ist sehr interessant, was da drin steht. Es geht darum, so vermuten die, man muss, also wenn man in die Zukunft blickt und sieht, welche Probleme auf eins dazukommen, dann sehen die mehrere Probleme. Erstens, dass die Arbeitslosigkeit weiter steigen wird, weil die Automatisierung viele Arbeitskräfte unnötig macht. Einfache Arbeiter, Handwerker und so weiter, die dann, wo dann Maschinen quasi stattdessen arbeiten können, die werden ein Problem werden, weil man muss dafür sorgen, dass die auf der einen Seite ruhig bleiben und nicht anfangen, hier Randale zu schieben. Und auf der anderen Seite muss man dafür sorgen, dass wenn die dann doch Randale schieben, dass man die im Griff hat. Und die rechnen damit, dass ein ziemlich hoher Prozentsatz so in den nächsten 10 Jahren oder 20 Jahren in diese Klasse fallen wird. Und deswegen braucht man so eine Mischung aus Disney und eine gescheite Strafverfolgung und eine gescheite Überwachung.
Ja, halt Brot und Spiele und die Prätorianer.
Genau. Brot, Bier, Bundesliga heißt das heutzutage.
Ja, Entschuldigung. Wieso? Das Bayern heißt doch immer, Bier ist Grundnahrungsmittel und Fußball gilt wohl als Spiel und dann passt das doch.
Okay, gut. Ja, okay, es passiert einiges in letzter Zeit, was überhaupt nicht lustig ist. Im Gegenteil, sogar sehr traurig ist. Und Brüssel ist echt ein Problem. Also die Europäische Staatengemeinschaft, die EU, ist leider nicht demokratisch organisiert. Der Ministerrat, das ist die Versammlung der Exekutiven der Länder, können Richtlinien erlassen, die dann die Legislativen lokal umsetzen müssen in Gesetze. Das heißt, effektiv ist die Gewaltenteilung kaputt. Und man erkennt es einfach daran jetzt, wie hier Schlag auf Schlag Gesetze kommen, die in vielen Fällen eindeutigen Firmeninteressen entsprechen. Das heißt, es ist wohl möglich, mit gescheiter Lobbyarbeit in Brüssel einiges zu bewegen. Und so wie man hört und liest, liefern sich die Lobbyisten auch eine üble Schlacht in Brüssel. Es ist echt traurig. Ein Thema, zum Beispiel Softwarepatente, war auf dem Kongress angesprochen. Dann ein anderes Thema, Data Retention, also Datensammlung. Das ab wann gilt das, diese neue Richtlinie? Ich weiß gar nicht. Dass die Vorratsdatenspeicherung für sämtlichen Telekommunikationsverkehr, das heißt, es wird von allen Bürgern Europas gespeichert, mit wem sie wann telefoniert haben, E-Mails ausgetauscht haben, gechattet haben, weiß der Geier alles. Die Kosten davon müssen natürlich die Provider tragen, die armen Schweine, beziehungsweise dann wiederum die Endkunden. Dann ein anderes Thema, was in die Richtung geht, ist eben, jetzt habe ich den Faden verloren, ja genau, zum Beispiel Toll Collect, die Überwachung von den deutschen Autobahnen, oder nehmen wir noch ein paar Beispiele, Gieselbert. Der E-Pass, also dass man jetzt Fingerabdrücke digital gespeichert in den Ausweisen drin hat.
Cybercrime Convention hast du
schon? Die Cybercrime Convention habe ich angesprochen, dass quasi Sicherheits Lücken finden, illegal gemacht wird. Das stärkt wiederum die Position der Mächtigen. Aber welche Möglichkeit hat man denn schon als Kleiner irgendwie den Mächtigen ein bisschen in den Arsch zu treten und ein bisschen was zu bewegen? Ist halt, indem man sie halt auseinandernimmt, ihre Sicherheitssysteme, und dann quasi öffentlich zeigt, dass es halt so nicht geht, so halt Widerstand irgendwie leistet. Und das, wenn es dann illegal ist, tut man sich da wiederum schwer. Die Mächtigen haben dann ganz andere Mittel, einen Karren zu fahren, wenn man denn ein bisschen schief kommt. Ja.
Ich meine, man muss ja nicht immer sagen, die Mächtigen sind die Bösen, sondern wenn man nicht öffentlich sagen kann, dass die Sicherheit nicht funktioniert, dann merkt es vielleicht auch niemand, der wirklich was ändern will.
Also das ist.
Ich meine, man muss ja nicht unbedingt so verschwörungstheoretisch hergehen, sondern auch, kann ja auch sagen, wenn man nicht darüber reden kann, dass die neuen Sicherheitsvorkehrungen auf dem Flughafen zum Beispiel nichts taugen,
ja,
dann ist natürlich auch kein Druck da, das zu ändern.
Oh Mann, Flughafen.
Weil Flughafensicherheit ist ja vor allem Sicherheitssimulation für die Bürger.
Das muss ich erzählen, das ist der Knaller, ja. Also ich fliege mit dem Flieger von Stuttgart nach Berlin, ja. Und dann gehe ich da durch dieses lustige Tor da und das piepst und heult. Dann sagt der Typ, ja, kommen Sie mal her. Und dann kommt er mit seinem Handscanner da und fährt mir so hoch und runter am Körper. Dann fährt er links an meiner Tasche vorbei und dann macht das Ding pieps, pieps, pieps und sagt, ja, was haben Sie denn da drin? Und ich so, naja, guck mal rein, zieh so raus, so ein Notizblock mit so einem Ringel, so einem, wie heißen die Teile denn?
Also meinst du einen Ringblock?
Ja, so ein kleiner Ringblock halt. Ah ja, geht er mit seinem Scanner hin, so pieps, 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 piepst also. Nimmt er so ein Körbchen und legt das Ding da rein. Dann fängt er wieder mit dem Scanner da so, geht wieder an der Tasche vorbei, macht wieder pieps, pieps. Der so, was haben Sie da noch drin? Ich so, hä, keine Ahnung, lang so rein und zieh so einen Schlüssel raus, mit dem er Heizungen entlüften kann. Weil das habe ich nämlich den letzten gemacht und habe den dann in meiner Tasche vergessen. Also so ein kleines Mini-Teil, so 2x2 cm aus Metall. Aha, geht er mit einem Scanner hin, piepst, 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 piepst auch. Nimmt er, legt es auch in den Korb und gibt den Korb zum Röntgen. Alles klar? Also der hat meinen kleinen Schlüssel da geröntgt, ob ich damit jemanden umbringen kann oder ob da vielleicht noch was drin ist.
Ja,
oder
du könntest ich ja an diesen massiven metallenen Dingen noch, was weiß ich, mehrere Nuklearraketen versteckt haben.
Ich habe keine Ahnung. Also es ist einfach Gehirn ausschalten, denke ich mal. Der Typ, ich weiß auch nicht. Fand ich richtig krass. Und eine Bekannte von mir, das war noch viel krasser, die läuft mit dem IBM da durch. Und der Typ nimmt das IBM in die Hand und denkt, oh, das ist aber schwer, das kann niemals ein Notebook sein. Und dann haben die einen extra Raum mitgenommen und gründlich durchgefilzt, weil die vermutet haben, dass da irgendwie Sprengstoff oder was weiß ich was dran ist. Und dann haben die das Notebook da abgeklebt, so mit so Klebstreifen. Und dann haben sie das nicht aufbekommen, weil das hatte so ein lustiges, die IBMs gehen nicht so einfach auf, da muss man links und rechts so diese Teile auf die Seite drücken und so. Und dann haben die das nicht aufbekommen. Und dann musste sie das aufmachen, aber sie durfte das Notebook nicht berühren dabei. Also musste sie Handschuhe anziehen, um ihr eigenes Notebook aufzumachen. Und dann hat sie gesagt, was soll denn das? Glauben Sie vielleicht, ich wische jetzt hier den Sprengstoff ab oder was? Und dann meinten die, ja, gute Idee. Und haben ihre Hände auch noch abgeklebt, ob da vielleicht Sprengstoff drauf ist. Also richtig, ach, ich weiß auch nicht, richtig übel, was da abgeht. Und ich weiß gar nicht, was das Ganze soll. Und dafür zahlt man noch diese Flughafengebühren. Bruce Schneier hat in seinem Kryptogramm mal geschrieben, fand ich ziemlich interessant, wir schaffen es nicht mal, aus Gefängnissen Waffen rauszuhalten. Und die haben ja wohl eine ganz andere Sicherheitsstufe wie jetzt irgendwelche Flughäfen. Wie können wir dann denken, dass wir es schaffen, aus Flugzeugen Waffen rauszuhalten? Das schaffen wir eh nicht. Guck mal, Keramik zum Beispiel, Keramikwaffen, das gibt es ja auch schon ewig irgendwie in Filmen, in Hollywood-Filmen, was weiß ich, dass man irgendwie aus Keramik irgendwelche Waffen, Stechwaffen, Schießwaffen baut. Also, was soll der ganze Scheiß? Wenn einer will, so ein Flugzeug mitnehmen will, kann er es machen. Da hilft doch alles nichts. Also, warum muss man jetzt hier so eine Sicherheitssimulation da fahren? Also, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
Wobei es ja besonders lustig ist, dass das Flugpersonal teilweise genauso gefilzt wird und drangsaliert und dass zum Beispiel ein Captain von so einer Maschine auch zum Beispiel keine Nagelfeile mit an Bord nehmen kann.
Interessant ist, wir haben nämlich dann den Test gemacht und auf dem Rückflug hat die Bekannte dann mit ihrem lustigen IBM-Notebook und so so eine Haarspange dabei gehabt. Diese Haarspange ist so leicht gekrümmt und läuft ziemlich spitz zu. Das heißt, damit könnte man lustig zustechen. Na, die durfte mitnehmen.
Ja.
War ein lustiger Test. Also so viel zu der Sicherheit in Flugzeugen.
Naja, ich meine, das ist ja auch relativ schwierig. Ich meine, was ja auch entsprechend reingeht, das WAGES, also das Waffengesetz, definiert ja eigentlich als Waffe im Notfall alles, wo man die Verteidigungsfähigkeit von einem anderen Menschen herabsetzen kann. Also eigentlich dürft man dann auch nur nackig ins Flugzeug.
Aha.
Ja.
Komisch. Ja, weiter zu diesem sehr, sehr traurigen Thema, die Gesundheitskarte. Thomas Maus war wieder auf dem Kongress und hat einen Vortrag 2 Stunden lang über die Gesundheitskarte gehalten. Was da abgeht, das ist auch überhaupt nicht lustig, was da auf uns zukommt. Dass unsere Krankheitsdaten digital erfasst werden, dass es die ärztliche Schweigepflicht effektiv umgangen wird, weil irgendwie jeder rausfinden kann dann, weil die Daten sind ja da und werden auch tatsächlich dann unter den Ärzten und mit den Krankenkassen und so weiter ausgetauscht. Er befürchtet, dass dann irgendwie eine mehr Klassengesellschaft entstehen wird, die ohne Krankheiten und die mit Krankheiten. Man bekommt dann seine Lebensversicherung nicht, weil ja man die und die Erbkrankheit hat und so weiter und so weiter. Dazu kommt, dass das System völlig deklatant gemacht ist. Es ist überhaupt nicht sicher, es ist überall bröckelt, überall kommt man rein. Es ist eine Riesenkatastrophe. Ja, ich sage jetzt lieber nicht, wer das gemacht hat, weil sonst überziehen sie mich vielleicht auch noch mit Klagen, so wie sie Thomas Maus mit Klagen auseinandernehmen wollten. Ja, und das Fraunhofer-Institut hat noch mehr Dinge gemacht in die Richtung. Und ja, es ist, man kann sich darüber mal informieren, was das alles gibt. Der Heise hat einen Artikel über diesen Vortrag geschrieben, ich habe den verlinkt. Und da hängen hinten dran 20, 30 Links noch zu anderen Vorträgen und so weiter, zu anderen Artikeln. Und ja, das ist richtig böse, was da auf uns zukommt. Und es wird wiederum gepriesen, wie damals Tollkollekt, ja, Deutschland modern und super und duper. Und es ist wieder viel zu teuer und es riecht echt extrem nach lokaler Industrieförderung als nach versteckter Subvention. Und den Preis zahlen mal wieder andere. Es ist echt bitter.
Ja. Wobei es ja bei dieser Kampagne gegen den Vortragenden auch interessant ist, sie haben immer abwechselnd gesagt, ja, der redet ja überhaupt gar nicht über das System, das wir wirklich implementieren und der hat ja überhaupt keine Ahnung und der sucht, denkt sich da wild irgendwelche Behauptungen aus und abwechselnd mit, der verrät da aber ganz wichtige Geheimnisse über unser System. Mhm. Also das war echt Food auf allen
Rohren. Leute, in System, ja, dessen Sicherheit darauf sich darauf fundiert, dass man nicht weiß, wie es intern abläuft. Das ist doch krank per Design. So ein Sicherheitssystem muss immer über die Geheimhaltung der Schlüssel gehen. Dieses Single Failure. Weil alles andere taugt doch nicht, wenn man den Algorithmus nicht wissen darf. Das ist alles Security by Obscurity und wurde schon tausendmal in der Vergangenheit bewiesen, dass man das auseinandernehmen kann.
Zum Beispiel in der Xbox.
Zum Beispiel in der Xbox.
Ah, du wirst hier geschickt überleiten zum nächsten Thema. Das ist ja unglaublich, sowas haben wir ja nicht.
Ja, das stellt sich die Frage, also zu dem Thema gehen wir gleich rüber, ja. Stellt sich die Frage, wie geht man mit diesem Problem um? Ignoriert man es, lässt man es auf sich zukommen, wandert man aus, macht man was weiß ich was, versucht man was zu bewegen oder so. Eine der Organisationen, die da versucht, was zu bewegen, ist der Föbut. Habe ich auch verlinkt bei uns auf der Seite. Veranstalter der deutschen Big Brother Awards. Also Negativ-Auszeichnungen für Personen und Firmen und so weiter, die sich Datenverbrechen schuldig gemacht haben. Also ich finde, man sollte sowas unterstützen. Ich spende regelmäßig an Föbut und andere sollten das vielleicht auch tun. Es ist echt sehr wichtig, die Arbeit, die der Föbut macht. Und der Föbut schafft es sogar, Dinge zu bewegen. Man denke nur zum Beispiel an diese Geschichte mit diesem Future Store und diesen RFIDs in den Kundenkarten bei Metro und so weiter. War eine sehr coole Sache. Ja, man muss meiner Meinung nach was tun, jeder Einzelne muss was tun, weil sonst wird die Zukunft echt bitter. Wenn man mal George Orwells 1984 gelesen hat, damals, so als man noch jung war, dachte man, naja, so ein Spinner und so weiter. Und wenn man jetzt guckt, was mittlerweile davon umgesetzt ist, dann glaubt man echt, der Typ hat eine Zeitmaschine gehabt. Es ist echt krass. Und ich habe es zum Beispiel mal erlebt, ich habe einen Vortrag gehalten bei einer Konferenz der Informatikfachschaften in Ulm über Datenschutz. Gieselbert war da dabei. Ja. Und das Interessante war, die hatten sowas Ähnliches schon 5 Jahre vorher oder sowas und haben da so zum Spaß sich so ausgemalt, so was so das Schlimmste wäre, was sie sich vorstellen könnten. Und das ist mittlerweile Realität tatsächlich.
Ja, ich meine, man kann sich auch mal anschauen, was eigentlich Politiker, die jetzt noch leben und auch teilweise im Amt sind, damals über die böse DDR gesagt haben, was sie denn alles Schlimmes tun. So, Telefone mithören, machen wir auch. Brief öffnen, machen wir auch. Leute in ihren eigenen Wohnungen bespitzeln, machen wir jetzt auch.
Ja.
Ich meine, man muss ja nicht mal noch weiter zurückgehen, um das zu schauen. Das ist einfach... Das ist genau das Gleiche, was die damals gesagt haben, das geht nicht und das darf man in einem demokratischen Rechtsstaat nicht tun, das machen wir jetzt. Das
bauen wir auf, ja, europaweit.
Und teilweise sind wir schon weiter als damals in der DDR.
Ja.
Und wir haben noch viel bessere Möglichkeiten. Die Stasi ist damals in ihren Daten erstickt.
Ja.
Mit exponentiell wachsender Bandbreite und Speicherplatz passiert das bei uns nicht so schnell.
Wollte ich gerade sagen, gerade E-Mail-Überwachung und so gehört auch in die Schiene.
Ja.
Also ein sehr, sehr trauriges Thema. Ja, und wie gesagt, Frank und dieser Rob, die sehen da sehr schwarz. Die sagen, der Kampf ist vorbei, das war's. Das müssen wir uns irgendwie drauf einstellen, damit klarzukommen, durch diese dunkle Zeit. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob der Kampf hundertprozentig vorbei ist. Aber, naja, schauen wir mal. Es wird erst was passieren, wenn die Leute irgendwie aufstehen. Aber hoffentlich ist es dann noch nicht zu spät. Irgendwie. Oder?
Die Hacker allein können es auf jeden Fall nicht rausreißen.
Nee.
Und das war, glaube ich, auch die Kernaussage des Vortrags.
Ja. Jo, bevor wir jetzt hier in allgemeine Depressionen verfallen.
Ich meine, der Artikel in der Datenschleuder ändert ja auch nicht so traurig, sondern man muss da schon noch was tun und man soll vor allem nicht in so einer Stimmung sein, sondern auch noch Spaß haben damit, die Überwacher ein bisschen zu ärgern.
Ja, was bringt es, die zu ärgern? Ich meine, die ganze Scheiße muss weg.
Klar.
Und keiner hat da, weißt du, es ist echt ein Problem. Dieser Klugheitsspruch, so, habe ich dir doch gesagt, ja, der kommt ziemlich dämlich, wenn man den bringt. Aber irgendwie, es ist so. Wenn man vor 10 Jahren angefangen hat und warnen, hey, guck mal, in welche Richtung es geht, alle, ja, du Spinner, du Paranoiker und so weiter. Und jetzt kommt's und irgendwie sind das die Leute irgendwie immer noch nicht so richtig. Ich glaube, die kriegen das auch gar nicht mit in ihrem durchgespülten Hirn. Man muss vielleicht auch mal nicht nur Tagesschau und so RTL-Nachrichten lesen, man muss mal im Internet in unabhängige.
Ja, die Leute sind weich geklopft. Die kriegen das von den Medien, zum Beispiel vom Fernsehen, kriegen die Videoüberwachung bei der Fußball-WM als super Feature, als jetzt könnt ihr euch alle sicher fühlen, hingestellt und ähnliches. Und die Leute werden einfach weich geklopft, die glauben das, was ihnen gesagt wird.
Ja.
Und
vor allem
die denken nicht mehr selber drüber nach.
Vor allem, wenn man sich mal die Fußball-WM als Beispiel anschaut, man muss da Ewigkeiten vorher anmelden, wer da wirklich die Karte kriegt, wo man wohnt, alle möglichen Daten, nicht nur Kredit, man darf, glaube ich, nur mit Kreditkarte zahlen oder irgend so ein Humbug. Dann hat man nicht nur eine Anschrift, man hat eine Bankverbindung, man muss auch wirklich sagen, dass man der ist. Und umtauschen geht auch nur, wenn man dafür sorgt, dass man denen mitsagt, wer das ist. Man muss die Karte mithaben mit RFID drin, man muss einen Ausweis dabei haben. Und dann ist ja noch nicht alles, ich meine, die Gängelung geht ja weiter. Ich meine, das ist nicht Überwachung, aber so die allgemeine Gängelung, die sich die Leute gefallen lassen, um sowas mitzumachen, ist ja enorm. Sie dürfen keine bunten T-Shirts anhaben teilweise, auf jeden Fall keine T-Shirts mit Werbung für einen Konkurrenten von irgendeinem Sponsor. Und so Zeug, ich meine, selbst wenn mir Fußball gefallen würde, da hätte ich doch keinen Bock mehr auf den Dreck.
Na, das mit den T-Shirts ist ein anderes Thema, aber der Rest, den Leuten wird halt gesagt, es geht hier um deine Sicherheit und dann glauben die das.
Ja, ich meine, es ist bloß mal die allgemeine Gängelung, die sich die Leute gefallen lassen, damit sie bei so einem Fußballspiel dabei sein dürfen.
Was sehr interessant ist, den Leuten wird ja gesagt, hier Terrorgefahr und es geht um dein Leben und so weiter, was sehr, sehr interessant ist. Es gab mal eine Studie, ich muss den Link rauskrusteln, um mich nicht ohne Quellen irgendwas zu referenzieren. Seit dem 11. September, wo da die Flieger da so reingekracht sind in diese Türme, hatten dann Leute Angst zu fliegen und sind stattdessen lieber mit dem Auto gefahren. Jetzt ist es aber so, dass der Kilometer mit dem Auto gefährlicher ist wie der Kilometer mit dem Flieger. Das heißt, pro Kilometer sterben mehr Menschen mit dem Auto, durchs Auto wie durch den Flieger. Und wenn man das mal hochrechnet, sind insgesamt bis dahin, dadurch, dass mehr Leute jetzt mit dem Auto fahren als mit dem Flieger fliegen, mehr Leute gestorben, wie bei den Attentaten draufgegangen sind. Und das ist schon eine ziemlich interessante Zahl. Da sieht man, wie dumm das Ganze ist eigentlich. Und in Deutschland ist noch kein einziger durch einen Terroranschlag irgendwie gestorben. Und trotzdem ist man hier bereit. Was denn? Wer?
Ich würde das RAF eigentlich auch als Terror einschätzen.
Die RAF? Ja, gut, ja. Okay. Ich meine jetzt.
Du meinst in letzter Zeit?
Ja, ich meine in letzter Zeit. Am Thema RAF hat man auch gesehen, was passiert, wenn so eine Terrorwelle vorbei ist. Ja, es wird in der Zeit, werden alle möglichen Dinge installiert und wenn der Terror vorbei ist, bleiben die. Es wird nicht abgeschafft wieder zurück. Okay, jetzt ist das Problem weg, jetzt schaffen wir das Ganze wieder ab, sondern es bleibt.
Nur das wird halt einfach, je nachdem wie die politische Lage ist, entsprechend genutzt.
Ja, genau. Ja.
Ich meine, das ist ja nicht auf Terrorgesetze beschränkt. Ich meine, wir zahlen immer noch Steuer dafür, dass der Kaiser seine Schiffchen bauen darf.
Aha.
Ja.
Erzähl mal mehr.
Weiß ich nicht mehr, zum Ersten Weltkrieg Flotte bauen hat man eine Steuer eingeführt auf, was war es, Salz, glaube ich.
Mhm.
Oder was ist, ne, Sektsteuer, ne, genau, Sekt oder Salz war es, ich glaube Sektsteuer.
Ich glaube Sekt, ja.
Ja, Sektsteuer, die hat man damals offiziell eingeführt, um eine Flotte zu bauen.
Und die gibt's
diese
immer noch.
Schiffe gibt es irgendwie schon gar nicht mehr, aber die Steuer hat man immer noch. Und bei solchen Gesetzen ist es genauso.
Ja. Die wird jetzt verwendet, um Kameras aufzuhängen.
Ja, wahrscheinlich. Oder auch nur, naja, so viel Geld ist das ja auch nicht.
Kobalt meint, im Irk, das wäre die Tabaksteuer.
Ja, okay, dann ist es eben die Tabaksteuer.
Hm.
Ja, okay. Aber prinzipiell, was erstmal da ist, bleibt halt. Und wenn der ursprüngliche Zweck nicht mehr da ist oder eigentlich nie gegeben war, dann wird das halt anders verwendet. Und das ist immer so, genauso wie bei den Terrorgesetzen. Ich meine, was man ja auch hat, für die RAF wurde ja damals die Strafprozessordnung geändert. Und zwar nicht einfach nur für solche Organisationen, sondern einfach mal pauschal.
Ja.
Und diese Änderungen sind auch immer noch gültig. Und
wenn ich dann höre, wie unser Innenminister vorschlägt, man könnte bis zu 3 Monate Beugehaft machen ohne Anklage und so Geschichten, dann wird es einem echt ein bisschen übel. Das erinnert mich so ein bisschen an Opposition wegsperren, so
ja, vor allem wir schon mal hatten. Vor allem, wenn es noch der gleiche Innenminister ist, ja, Folter ist ja eigentlich böse, aber wenn er schon gefoltert,
wobei,
und wenn wir es offiziell gar nicht wissen, dann ist Folter ja gar nicht so schlecht, so hört sich das eigentlich an.
Man muss, ein Lichtblick gibt's. Ich bin völlig, völlig verblüfft, ich kann es überhaupt noch gar nicht glauben, unsere neue Bundeskanzlerin, die könnte sich vielleicht noch in die Richtung irgendwie, hat doch tatsächlich öffentlich gefordert, dass Guantanamo Bay geschlossen wird.
Ich
bin mal echt überrascht. Ich habe die ganz anders eingeschätzt.
Aber Jungs, ich glaube, wir werden zu politisch.
Ja, ja, okay, zurück.
Okay,
Bruder Rumreiß.
Eigentlich schon, aber eigentlich öffentlich fordern kann man viel.
Ja, aber immerhin sagt es, ich meine.
Ja.
Das hat bisher noch keiner irgendwie so, ich meine, das ist ja quasi so, hey, ihr Amis, übrigens, ja, was ihr da macht, ist scheiße. Wer hat das schon mal gesagt?
Ja, okay, und immerhin ist es auch mehr, als unser Ex-Bundeskanzler bei den Russen getan hat, als die in Tschetschenien
eingefallen sind. Ach, hör mal bitte auf mit diesem Korrupten.
Ja. Okay.
22.03.
Wie, du bist back to topic.
Das war Musik.
Okay.
Weil jetzt sind wir in der korrupten Politik gelandet und müssen wir jetzt dringend die Kurve kratzen.
Ja, ich glaube auch.
Okay, bis gleich. We'll be right back. herzlich willkommen hier zurück bei Def Radio.
Ja, nochmal zur Sektsteuer. Also ich wurde auch auf Wikipedia hingewiesen und da war ich auch gerade. Und okay, sie wurde von Wilhelm II eingeführt zum Bau des Kanals, dann abgeschafft und im Dritten Reich wieder eingeführt, um die U-Boot-Flotte zu bauen.
Welcher Kanal?
Kaiser-Wilhelm-Kanal. Hm. Wie, wenn Kaiser einen Kanal baut, willst du wissen, wie der heißt?
Ich keine Ahnung, ich kenne mich nicht so aus. Was sieht, wo der ist? So, okay. Was hat man noch? Ja genau, Wikipedia war ja auch auf dem Kongress. Wikipedia finde ich ziemlich geil. Im Moment zerreißen sich ein bisschen so die Mäuler, so, was da steht, ist nicht immer so zuverlässig. Da gab es ja diesen einen Skandal mit dem Typ da, wo irgendwie Blödsinn über ihn, Lügen über ihn standen und es war eine Woche lang online. Und
jetzt, ach ja, weißt, manches ist nicht so zuverlässig und manches ist wesentlich zuverlässiger als anderswo ja. Zentral.
Ich meine, ist ja klar, wenn jeder posten kann, dann steht auch mal Müll da, oder? Also, ich weiß gar nicht, wo da ist.
Ich meine, es steht ja auch genug Müll in, was weiß ich, großen, remunierten, teuren Lexikas drin, die man als Totenbuch kauft und die schon veraltet sind, bevor man sie aus dem Geschäft raus hat.
Also ich finde Wikipedia ziemlich geil und ich hoffe, sie überleben jetzt dieses Mainstream-Werden, weil das wird ja jetzt passieren, schätze ich. Und ich hoffe, die überleben das gut.
Sie haben auf dem Kongress ganz nette Aktionen gehabt. Naja, okay, ist nichts Großes, aber es war ganz nett zu sehen. Sie haben ihr Changelog mit einem Beamer in die Wand geworfen und dann hat man eben so live sehen können, was sich gerade so tut bei Wikipedia, wie aktiv das quasi wächst. War sehr nett, doch. Hat sich so durchgescrollt, war relativ viel, was da gemacht wird.
Okay, jetzt haben wir noch einen letzten Blog. Die Zeit geht natürlich aus mal wieder und so weiter. Zu Trusted Computing, auch ein sehr übles Thema. Es gibt einen, wer nicht weiß, was Trusted Computing ist, ich habe hier so einen Film verlinkt, der ziemlich geil so einfach darstellt, was Trusted Computing eigentlich ist. Auf unserer Seite und cd/dev/radio geht ihr in den Sendeplan bzw. nach der Sendung ins Archiv und klickt auf dieses Film über Trusted Computing und schaut es euch mal an. Sehr, sehr gut gemachter Film. Also was es quasi geht, die Idee war eigentlich, dass man die Hardware so baut, dass sichergestellt ist, welche Software nachher drauf läuft. Und das ist eigentlich gar nicht so, man will das eigentlich schon haben. Problem ist aber, was die große Industrie daraus macht, ist eben, dass man dann die Kontrolle des Benutzers über die Hardware ihm entzieht und dass quasi Dritte entscheiden, was auf deiner Kiste läuft und was nicht. Und dann wird das Ganze ein bisschen böse. Bei dem Ganzen geht es unter anderem auch um Digital Rights Management, also darum, dass die Musikindustrie oder die Filmindustrie durchsetzen will, dass man keine Filme und Musik mehr kopieren kann. Das könnte man dann machen, wenn man kontrollieren kann, welche Software überhaupt laufen kann auf einem Rechner. Dann eben nur Software, die nicht Kopieren anbietet oder so Geschichten. Und dass es tatsächlich gewollt wird und gemacht wird, sieht man am jüngsten Beispiel von Sony. Mit ihrem lustigen Rootkit, das sie hier auf ihren CDs ausgeliefert haben. Gisselbert, willst du die Geschichte ein bisschen erzählen?
Ja, also Sony hat einen Kopierschutz von First for Internet auf ein paar Musik-CDs. Also eigentlich sind es ja keine richtigen Musik-CDs, aber naja, ja. Auf solchen Musik-CDs eben in Handel gebracht. Und eigentlich hat das Ding eben das gemacht, was solche Kopierschutze öfters tun, nämlich einen Treiber installieren, den Zugriff auf die eigentliche CD unterbindet und dann selber Gesundheit als Player agiert und dann eben also als einziger Player, der arbeiten darf, agiert und dann eben ermöglicht, dass man die CD noch anhören kann. Das ist eigentlich verbreitet und relativ normal. Was bei diesem Sony-Programm, eigentlich First von Internet-Programm, besonders war erstmal, es hat Sachen versteckt. Und zwar nicht einfach nur die eigenen Programmteile, die es mitgebracht hat, sondern eigentlich alle Programme, alle Registry-Keys und alle Dateien in einem bestimmten Verzeichnis, die $sys$ am Anfang des Namens hatten. Und das ist natürlich ein Sicherheitsloch, weil ein Wurm oder so, der muss ja nicht mal die eigene Versteckroutine mitbringen, weil ist ja schon da. Und das ist dann tatsächlich auch passiert, nachdem bekannt wurde, wie dieser Kopierschutz oder Abspielschutz eigentlich von Sony funktioniert, gab es dann tatsächlich Würmer, die das ausgenutzt haben.
Ja, das Problem daran ist ja eigentlich
weniger das.
Ja, okay, Entschuldigung. Okay.
Und was auch problematisch ist, zumindest in der Windows-Variante, die von First for Internet war, wurde der User nicht darauf hingewiesen, dass Software auf seinem Rechner installiert wird, was in vielen Ländern ja strafbar ist zum Beispiel und natürlich allgemein schlecht ist.
Das ist Computersabotage.
Ja, eben. Was noch war, diese, wenn man Nein geklickt hat, also diese Euler, da wurde ja immer gefragt, diese Nutzungsbedingungen und bla und überhaupt und niemand liest dieses ja durch. Und wenn man eben Nein geklickt hat, dann hat es sich das Ding trotzdem installiert. Aber nur den Schutz, nicht den Player. Was auch war, das Ding hat nach Hause telefoniert. Und etwas war noch, das Ding ist natürlich, hat nicht darauf gewartet, dass jetzt die CD eingelegt wird, sondern das Ding war immer aktiv. Und hat auch schön brav mehrmals in der Sekunde oder alle paar Sekunden, mehrmals in der Sekunde alle Programme darauf abgefragt, ob die gerade die Datei offen haben. Und zwar auch nicht einfach einmal, weil man ist ja nicht so sicher, ob man diese Abfrage richtig programmiert hat. Also fragt man am besten alle Programme 8-mal. Und zu dem ganzen Problem von wegen Sicherheit und Privatsphäre und Computersabotage kam eben noch dazu, dass das Ding auch gut CPU geschluckt hat. Und dementsprechend, nachdem man das Ganze dann veröffentlicht hat, kam von Sony ja so, ja okay, das ist ja gar nicht böse. Und als dann die ersten Klagen eingetrudelt sind, nämlich von der Free Electronic
EFF oder was?
Genau, die
Electronic EFF. Frontier Foundation.
Genau, die Frontier Foundation, der Staat Texas, die Staaten Massachusetts und Illinois haben alle Sony verklagt. Und danach fangen sie eben an, zurückzurudern und den CD wieder aus dem Handel zu nehmen und auch Deinstaller ans Netz zu stellen. Und zwar ja, plural, weil die haben teilweise nicht richtig funktioniert und teilweise nicht alles entfernt und deshalb gab es mehrere.
Das Lustige ist, eigentlich sollte ja das Ding verhindern, dass kopiert wird.
Und es ist nicht passiert, ganz und gar nicht, weil auf dem Kongress gab es ja nicht nur einen Vortrag über Sony, sondern kurz davor noch einen Vortrag, der hieß Black Ops of TCP/IP. Und der Mensch hat sich den Spaß gemacht, zu schauen, also zu untersuchen, was Leute alles ansurfen, welche IPs viel gefragt waren, indem er mit DNS-Servern geredet hat. Mit richtig vielen DNS-Servern. Er hat gemeint, mit allen, die er finden konnte.
Hat er mal gescannt, das DNS-Netz, wie die zusammenhängen.
Genau, er hat gescannt, wie die zusammenhängen und dann hat er an die DNS-Server jeweils Anfragen gestellt. Du, welche IP hat denn der Host nehmen, aber sag's mir nur, wenn du selber weißt. Um eben zu verhindern, dass die DNS-Server miteinander reden und die Info auf jeden Fall kriegt und keine Routing-Informationen enthält. Also auf die Weise kriegt er von dem DNS-Server nur eine Antwort, wenn der DNS-Server das schon weiß. Und das weiß er nur, wenn andere schon normal angefragt hat. Also hat er auf die Weise eben rausgefunden, wie verbreitet Verbindungen auf bestimmte Domains sind. Und das Rootkit von Sony hat eben auch auf eine eigene Domain connected, um da eben Sachen reinzuschieben. Und also hat er eben nach dieser Domain gefragt und das Ergebnis war, diese CD war sehr viel weiter verbreitet, als die Verkaufszahlen erwartet haben, also ein paar Millionen mehr. Also Sony hat, glaube ich, gemeint, es hätte nur 500.000 verkauft in den USA und Kanada von CDs mit dem Rootkit drauf und er ist eben auf mehrere Millionen aus der gesamten Welt gekommen. Also nicht nur, dass das den Rechner hijackt und ein Sicherheitsrisiko für einen darstellt, funktionieren tut es auch nicht.
Ich tue mal, der Typ, der das gemacht hat, hieß Dan Kaminsky. Genau. Und der hat auf seiner Seite, hat er glaube ich noch mehr Informationen dazu, doxpara.com, ich verlinke das mal bei uns auf der Homepage.
Und auf jeden Fall den Vortrag ziehen, den habe ich mir angehört. Und der war enorm spaßig, also gut recherchiert, war der auch interessante Daten und war auch sehr spaßig zuzuhören. Also es war einer von den Vorträgen, die in Englisch sehr gut waren.
Gibt es das Video zu dem Vortrag?
Schau mal. Ich glaube, ja.
Weiß es nicht. Sonst gibt es ja dann bald.
Ja, also auf Audio gibt es auf jeden Fall, glaube ich, weil da gab es kein Problem. Weil die WMVs sind ja nicht alle da, aber das Audio gab es durchgehend.
Schau mal.
Und das war ein sehr schöner, guter Vortrag, der Spaß gemacht hat und auch sehr interessant war. Um jetzt nochmal auf das Sony Rootkit zurückzukommen. Es gab dann von einer anderen Firma, MediaMax.
Gibt's noch nicht den Vortrag.
Im Endeffekt den gleichen Kopierschutz, nur für Mac. Mit dem kleinen, also eigentlich genau die gleiche Schweinerei, nur mit dem Unterschied, dass das Ding einem gesagt hat, dass es Software installiert. Und da gab's dann auch dieses Zurückrudern, ja. Und es drängt schon die nächste Sendung rein, also nur noch schnell. Morgen ist wieder Chaos-Seminar in Ulm im H20.
Genau, es geht um Distribashing. Ja. Also wir werden wahrscheinlich Distributionen irgendwie mal beleuchten, interaktiv mit möglichst viel Kommentaren aus, ja, aus den Zuschauern, wollte ich gerade sagen, das sind ja keine Zuschauer mehr, wir wollen das, denke ich mal, möglichst interaktiv gestalten, das Ganze.
Ja.
Und je mehr Leute kommen, die sich mit und ihre, ja, die sich und Informationen über ihre Lieblingsdistribution mitbringen, desto besser wäre das natürlich. Also erscheint zahlreich und bringt einen Haufen Argumente für eure Distribution mit, das wäre toll.
Und wer gut fundiert eine Hass-Distribution bashen kann, der ist natürlich auch gerne gesehen.
Umso mehr. Und damit es nicht so langweilig wird, nehmen wir natürlich auch gleich noch Unix und BSD mit dazu. Also BSD zumindest mal, ich will vielleicht ein paar Sachen zu NetBSD sagen, mal gucken. Ja. Das war's ansonsten. Die nächste Sendung geht dann vielleicht über das Chaos-Seminar, was so rausgekommen ist. Wissen wir noch nicht so genau, erfahrt ihr aber dann auf unserem Sendeplan. Und die Aufzeichnung der Sendung gibt's, wie immer, heute Abend irgendwann im Podcast und im Netz zum Runterladen auf unserer Homepage.
Ja.
Und ich glaube...
Ja, ich glaube, wir werden jetzt langsam rausgetreten.
Also ich glaube, das war's.
Schönen Sonntag und ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen.
Und tschüss.
Tschüss.